Heute mein Gast, Fabian Seitz. Bevor wir mit dem Gespräch beginnen, ist es mir wichtig, euch darauf hinzuweisen, dass wir heute auch über psychische Herausforderungen, psychische Probleme sprechen, aber auch über Lösungen. Wer die Karriere von Fabi verfolgt hat, der weiß, dass er mal ein paar Jahre eben von der Bildfläche verschwunden war. Ich hoffe, ich werde dem Gespräch gerecht. Es ist tatsächlich eins, vor dem ich großen Respekt habe und auch jetzt etwas gewartet habe, bis ich mich persönlich dafür bereit fühle. Wenn es euch auch so geht, ihr auch Herausforderungen habt, es gibt Hilfe, ihr könnt unten mal auch in die Shownotes gucken. Sprecht drüber, ich glaube, das ist das Wichtigste, ohne jetzt die Gespräche mit Fabi jetzt schon im Detail zu kennen. Ich glaube, das ist der Punkt, der ganz wichtig ist, darüber zu sprechen. Trotz allem, es wird auch positiv in dem Gespräch. Ich denke, seine Karriere hat für beide Seiten was. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem Gespräch.
Neuner in Serie. Der erste Kegel-Podcast mit Sebastian Ruska.
Hallo Fabi, danke für deine Zeit.
Hallo Sebastian, vielen Dank für deine Einladung.
Wir sitzen in Schwabsberg auf der Kegelbahn. Nebenan wird trainiert. Ich glaube, Jugend ist das, oder?
Ja, aktuell wird Jugend trainiert, genau. Unser Bastian darf hier noch seine überfachlichen Kenntnisse auch noch beibringen. Also von dem her auch gut, wenn der Nachwuchs dann noch hier während solchen Tagen trainieren kann.
Hm. Ihr habt ja hier ein Schmuckkästchen hingestellt. Ich finde sie schön orange. Das ist eine schöne Farbe. Wie gefällt sie dir?
Ja, ich persönlich finde sie natürlich Weltklasse. Nicht nur, weil ich jetzt auch seit einigen Monaten auf meiner Heimbahn speziell auch sehr gute Leistungen bringe. Mir gefällt sie auch optisch sehr, weil sie mich schon auch an einen wichtigen Punkt in meiner Karriere erinnert, weil jeder, der in Speichersdorf damals auf der WM war, der kann da ein bisschen Parallelen erinnern oder sehen. Und für mich persönlich ist das immer wieder eine Freude, wenn ich dann auch diese orangene Platte sehe. Das erinnert mich immer wieder dran und komischerweise funktioniert es auch auf orangenen Platten immer ganz gut.
Psychologie auch hier schon. Orangene Platte, du hast es gerade gesagt, du bist da gerade sehr gut unterwegs. Du bist so ein bisschen auch die Lebensversicherung vom KC Schwabsberg. Wie geht's dir mit dieser Rolle gerade?
Ja, gut, das ist jetzt immer über sich selber zu sprechen, über so eine Weise. Ich glaube, ich kann der Mannschaft ziemlich viel geben momentan, gerade auch in engen Situationen oder in Momenten, was den Klassenhalt angeht, hilft so eine Form natürlich. Ich freue mich natürlich drüber, wenn ich dann viele Spiele auch nochmals vielleicht entscheiden kann oder auch nochmal, so wie jetzt am Wochenende gegen Bamberg, nochmal schön aufmachen kann. Ich nehme es aber nicht als selbstverständlich wahr, sondern ich freue mich immer noch über jedes gute Spiel, gerade das, was in meiner Vergangenheit war, war natürlich dann schon sehr prägend. Ich genieße es auch, also ich bin wirklich froh und finde es auch toll, dass ich dann auch auf der Bahn die Leistungen bringen kann, Woche für Woche. Trotz allem muss man immer sagen, wir haben eine Mannschaft oder wir sind eine Mannschaft und naja, ich kann nur bis zu einem gewissen Grad helfen, aber gewinnen müssen wir immer noch gemeinsam und ja, das machen wir auch und ich denke, ich trage meinen Teil dazu bei und das ist mir wichtig, dass ich da einfach auch das auf die Bahn bringe, was ich vielleicht kann und deshalb, ich genieße es.
Ich finde auch die Liga dieses Jahr sehr spannend, irgendwie von Platz 7.
Ja.
7 bis Platz 3 ist irgendwie, es ist ziemlich eng in diesem Jahr.
Ja, das ist tatsächlich schon eine Herausforderung, die Liga. Ich spreche immer ungern drüber, aber ich finde immer 3 Absteiger in einer 10er-Liga ist schon eine Herausforderung. Weiß nicht, ob das immer so förderlich für unseren Sport ist, aber wir wissen immer in der Vorbereitung nicht, spielen wir dieses Jahr um. Im Mittelfeld sind wir klassischer Absteiger oder so wie dieses Jahr haben wir noch potenziell die Chance, Dritter zu werden. Das ist ein sehr herausforderndes Thema, weil man halt nicht weiß, wo steht man und kriege ich alle Spieler in Form. Wir haben nicht den ganz breiten Kader, um halt gewisse Sachen abzufedern. Es macht unheimlich viel Spaß, wenn man natürlich mal aus dem Abstiegskampf raus ist und sich nach vorne orientieren kann. So krass, wie es dieses Jahr ist mit dieser Konstellation in der Liga, war es, glaube ich, schon lange nicht mehr. Und ich finde es auch gut für die Liga und ich finde es auch gut für unseren Sport, wenn der Spitzensport einfach näher zusammenrückt. Und Das ist nur hilfreich, aber ich denke, die drei Absteiger, ja, das bringt doch auch solche Clubs wie uns, wie Schwarzberg, total in Nöte, weil wir natürlich auch in der Transferpolitik dann manchmal echt ein bisschen aufpassen müssen.
Das interessiert mich jetzt. Wie meinst du das bei der Transferpolitik?
Ja, wenn man natürlich neue Spieler verpflichten will oder man will jemanden anwerben, dann ist das immer die Frage, zu welchem Zeitpunkt mache ich das? Und ich glaube, jeder, der da involviert ist, der weiß so, die heiße Phase im Kegelsport beginnt irgendwo mal, wenn die oberen Mannschaften ihre Entscheidung gefällt haben, man weiß, was auf dem Markt passiert. Und dann ist halt immer so im Januar, Februar, vielleicht auch manchmal etwas früher. Und in den letzten Jahren war leider zu dem Zeitpunkt die Liga noch nicht entschieden. Also das heißt, wir wussten nicht, planen wir für die erste oder die zweite Liga. Und wenn natürlich du einen Spitzenspieler irgendwo mal anwerben willst, der potenziell hochkarätig ist, der will natürlich erste Liga spielen. Und ja, jetzt kannst du natürlich in diesem Zeitpunkt nicht garantieren, dass du das tust. Und das bringt uns natürlich schon immer wieder oder hat uns immer wieder in Engpass gebracht, auch vielleicht mal den einen oder anderen Spieler zu verpflichten. Wir haben es immer ganz gut gelöst. Aber es ist sicherlich eine anspruchsvolle Aufgabe. Dieses Jahr tun wir uns ein bisschen leichter, weil natürlich die Liga schon frühzeitig entschieden war.
Wenn du so sprichst, du sprichst von wir, du bist also involviert in die Mannschaftsplanung.
Ja, ich denke, wir machen es hier im Kollektiv. Also klar, als Mannschaftsführer muss man da natürlich schon etwas eingreifen in das Thema und auch unterstützend irgendwo mitwirken. Man macht sich frühzeitig seine Gedanken oder der Verein macht sich Gedanken, wo wollen wir hin, welchen Weg wollen wir einschlagen. Wir haben vor Jahren mal den Weg gehabt, dass wir sagen, okay, wir wollen wieder zurück ins Mittelfeld oder in die vorderen Platzierungen. Und da hilft vielleicht auch eine Expertise oder Kontakte, das ist doch ganz klar. Wobei ich dann immer sage, wir sind da, wie es der Verein einfach auch lebt, eine Gemeinschaft und wir versuchen das gemeinsam zu lösen. Und wer dann nachher die finalen Gespräche führt, das ist dann immer Sache, um wen es halt auch geht.
Ja. Ist für nächstes Jahr schon was entschieden?
Ja.
Wahrscheinlich lohnt sich die Frage jetzt nach dem, was entschieden ist, noch nicht, oder ist es schon spruchreif?
Ich glaube, es ist tatsächlich schon spruchreif. Ich weiß es nicht, inwieweit der Verein tatsächlich schon weiß.
Dann.
Aber ich sage, zu meiner Person ist es ja auch etwas schwierig momentan. Ich habe ja mich selber auch entschieden, einen anderen Weg einzuschlagen. Ich muss aus privaten Gründen, aufgrund gesundheitlicher Aspekte meiner Familie, also gerade Eltern, gerade andere Prioritäten setzen und habe mich dann entschieden, aufgrund auch meiner Vorgeschichte in Step zurückzugehen und werde dann nächstes Jahr in Lohnsee zumindest mal zur Kugel greifen und nicht Erstliga spielen. Hat jetzt einfach einen privaten Hintergrund, ist nicht allzu so tragisch. Ich muss es aber tun. Der Verein hat allerdings schon adäquaten Ersatz, weshalb mir das Ganze etwas leichter fällt. Und ich denke, man wird mich irgendwann bestimmt wiedersehen.
Das ist jetzt der erste Wechsel, der im Podcast verkündet wurde. Ich muss eine der letzten Fragen streichen. Vielen Dank für die Ehrlichkeit. Wir haben im Vorfeld gesprochen, du willst sehr ehrlich sein, das freut mich. Bevor wir jetzt über das, was nach deinem Abschied in Zerbst passiert ist oder auch davor schon sprechen, würde ich gerne mit dir mal die Schnellfragerunde machen.
Okay.
Und dann auch kurz am Beginn deiner Karriere starten. Dein kompletter Name?
Fabian Seitz.
Dein Spitzenname?
Fabi.
Dein Beruf?
Ich bin Immobilienberater. Also Spezialist, alles rund um die Immobilie quasi.
Dein Geburtsdatum?
5.12.1989.
Du kegelst seit?
1998.
Deine offizielle Bestleistung?
734.
Die Bahn magst du gar nicht?
Halberg-Moos.
Deine Lieblingsbahn?
Schwabsberg.
Deine größte Niederlage?
Ja, das war die WM in Novigrad.
Danke, Halberg-Moos.
Warum? Ja, ich weiß nicht, ich habe ja dieses Jahr auf jeden Fall nochmal die Chance, etwas selber dagegen zu tun. Es ist nicht so tragisch, wie es klingt, aber so eine weiche Funkbahn, die gern den einen oder anderen Kegel von hinten schmeißt, das ist überhaupt nicht meins und ich fühle mich da einfach nicht wohl. Und über die Jahre hinweg habe ich auch nie wirklich gute Leistungen dort gebracht. Und ich sage mal, wenn dort 600 stehen über die Jahre, dann war es immer ganz gut. Ich weiß nicht warum, aber das muss an dieser weichen Funkbahn liegen. Aber ich bin mir sicher, dieses Jahr wird es anders.
Ich komme da gleich nochmal drauf zurück. Aber lass uns mal kurz bei der Schnellfragerunde bleiben. Dein Beruf. Ich habe mich gefragt, warum die Dichte an Arbeitenden im Bankumfeld so hoch ist im Kegelsport. Ich glaube, zu deiner Zeit in Zerbst, Timo war das. Martin Herold ist ja auch in der Bank.
Matze Weber.
Es ist eine sehr hohe Dichte.
Ja.
Hast du dich damit schon mal beschäftigt?
Nee, tatsächlich nicht. Und wir sind ja auch alle unabhängig voneinander, glaube ich, zur Bank gekommen. Wenn ich an Timo Hoffmann denke, der ist ja schon, ja, der war ja schon bei der Bank, da war ich noch nicht mal geboren. Ich weiß nicht, ob das einfach ein Beruf ist, der jetzt zufälligerweise so ist, aber ich kann es mir auch nicht erklären, aber es ist sehr auffällig auf jeden Fall.
Das Thema Hasbahn, Hallberg-Moos, die größte Niederlage, das war jetzt der Gedanke, den ich noch hatte. Novigrad war auch eine recht weiche Funkplatte.
Ja, natürlich. Und es war wieder genau dasselbe Spiel, das immer wieder sich wiederholt. Ich weiß nicht, ich glaube, wenn der Olli Scholler jetzt zuhört, der schlägt die Hände über sich zusammen, aber manchmal geht man auch falsch an so ins Material hin oder man fasst es falsch auf, aber es fühlt sich einfach nicht gut an. Also ich habe da immer wieder Schwierigkeiten bekommen, obwohl ich das auch trainiert habe. Und das ist sehr, sehr auffällig. Jetzt habe ich mich natürlich angreifbar gemacht für jeden, der in der Liga eine weiche Funkbahn hat. Der wird wahrscheinlich jetzt schauen und sich freuen und die möglichst langsam machen. Das fühlt sich nicht gut an. Also ich habe da irgendwie nicht so das gute Wohlbefinden und dann tue ich mich automatisch auch schwer. Und Novigrad war natürlich da auch sinnbildlich dafür, wobei eine WM-Bahn sicherlich etwas anders ist. Aber auch dort war es so, Kegel kommt von hinten und eigentlich der mit mehr kmh wird bevorzugt und es ist alles irgendwie so weich und das ist halt etwas, das mag ich gar nicht.
Weil du dich dann ärgerst, dass bei dir eben das nicht nachfällt?
Ja, ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich der entscheidende Grund ist. Ich glaube nicht, das fällt da nur auf. Man schiebt das natürlich als Grund auch vor, weil ich glaube, der Kegel von hinten ist nicht so entscheidend. Ich könnte ja prinzipiell auch stärker spielen, aber das geht meine Technik leider nicht her. Ich glaube, da ist die Herangehensweise ist hier ganz entscheidend und wenn man sich natürlich, war mir früher auch nicht bewusst, aber wenn man natürlich an sowas rangeht und sich auf sowas fokussiert, ja, der mit dem starken Wurf, der hat hier Vorteile, dann tut man sich definitiv auch schwer und dann wartet man nur auf einen Moment und ja, dann fühlt man sich bestätigt und wenn man sich bestätigt fühlt, dann geht dieses Hamsterrad los. In der Zwischenzeit gehe ich anders an so eine Sache ran und ich glaube, ich habe auch einiges an meinem Spiel verändert, dass auch dieses Thema Kegelschlag oder Kugelschlag, wie man es auch immer bezeichnen will, verändert hat, sodass ich eigentlich selbstsicher genug bin, dass ich es auch ohne Kegel von hinten schaffe.
Dann drücke ich dir die Daumen für Hallberg-Moos.
Ja, ich mir auch.
Der Weg bis dahin war weit. 89 geboren und wann hast du das Kegeln angefangen?
Also offiziell 98, also den Spielerpass genau. Gehabt. Ich glaube, ich war schon seit Geburt auf meiner Kegelbahn. Meine Mama hat ja auch gekegelt. Die hat schon eine württembergische Meisterschaft gekegelt, als ich noch im Bauch war. Ganz verrückt. Früher war es aber so, man konnte erst mit 10 Jahren, glaube ich, einen Spielerpass beantragen und diese kleinere Kugel gab es damals noch nicht, also die ganz kleine. Genau, die C-Kugel. Ich hätte wahrscheinlich schon früher gewollt, aber das durfte man damals nicht. Deshalb kommt es 98 eigentlich ganz gut hin. Aber Kegeln tue ich eigentlich schon, seit ich laufen kann, vermutlich.
Wie so viele. Bei dir war es die Mama, bei den anderen ist es die Eltern, der Papa. Also es zieht sich durch. Was darf man privat über dich wissen? Ich habe gerade schon gefragt, bis auf die Adresse alles. Dein Kegelnachwuchs Zumindest ist es in Planung?
Ja, in Planung, also er existiert schon.
Das meine ich.
Er existiert schon, genau.
Dass er kegeln darf, so meine
ich. Ja, ich bin ja dann doch auch sehr, sehr viel auf einer Kegelbahn und ja, ich arbeite ja auch sehr viel. Ich habe es jetzt schon ein paar Mal versucht, ihn auch mitzunehmen, wenn ich dann selber trainieren will. Es funktioniert leider noch nicht ganz, weil er andere Interessen verfolgt, wie ich auf der Kegelbahn. Ja, er ist eher im Thema kaputt machen oder ich schau mal, was der Stellautomat macht, momentan interessiert. Momentan, er wirft zwar ab und zu mal eine Kugel vor, aber ich glaube, er schraubt dann lieber an irgendwelchen Kegel rum. Vielleicht wird er mal Kegelbahntechniker vom Waldhauer, ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall hat er Interesse, auf der Kegelbahn zu sein. Und aber im Endeffekt entscheidet er später selber. Ich werde ihn nicht zwingen zu kegeln. Er wird es vielleicht nicht vermeiden können, dass er auch mal den einen oder anderen Wurf spielt.
Zumindest mal versuchen. Das tut dem Kegelsport ja auch gut.
Genau.
Und die Gene könnten ja zumindest da sein. Wenn du jetzt mal an deine Anfänge denkst, mit 10 ging es los, vorher schon auf der Kegelbahn gestanden. Was ist nun so der erste Erfolg, der dir jetzt spontan in den Kopf kommt?
Ja, der erste Erfolg, das ist immer so eine schwierige Sache. Also mein allererster Erfolg, das werde ich nie vergessen und das ist vielleicht ein ganz kleiner Erfolg gewesen. Ich habe das Kegeln auf einer knüppelharten Kegelbahn gelernt und damals mit dieser kleinen B-Jugendkugel war das utopisch und schwierig, Neuner zu spielen dort. Also das ging einfach nicht. Und dann gab es da mal eine Vereinsmeisterschaft. Und ich bin zwar Letzter geworden, weil alle älter waren und alle deutlich besser gekegelt haben, aber ich glaube, ich habe da mit 8 oder so meinen ersten Neuner gespielt. Mit der B-Jugendkugel auf einer dünnen Kegel, knüppelharten Kegelbahn. Und das ist für mich prägend, weil ich mich heute noch genau an diesen Wurf erinnern kann, wie ich danach dann von der Bahn runtergerannt bin, zu meiner Mama gerannt bin und ihr gezeigt habe, dass ich in Neuner gespielt habe. Und diese Leidenschaft, die zieht sich irgendwie noch bis heute durch. Und so der erste große Erfolg, wo ich dann sage, klar, man hat im B-Jugendbereich dann schon gemerkt, okay, es funktioniert besser. Ich habe dann auch, ich sage mal, Bezirksmeisterschaften oder auch Württembergische Meisterschaften gewonnen. Das war dann so die ersten, sage ich mal, Erfolge. Und bin aber dann ja auch schon recht früh oder relativ früh nach Schwarzberg gegangen.
Das heißt, 16 damals, glaube ich.
Genau. Am Anfang war das ja noch nicht möglich, die 200 Wurf zu spielen, aber ich sage mal, ich war gerade so frisch gebacken in der A-Jugend und habe dann eigentlich schon den Weg hierher gesucht. Auch wenn das den ein oder anderen Familienkrieg nach sich gezogen hat, weil natürlich meine Mama in dem alten Verein so die Macherin war und jetzt kommt der Sohnemann raus und könnte die Herren dort voranbringen. Und er entscheidet sich eigentlich im ersten oder im zweiten Jahr aktiver Bereich, jetzt geht er nach Schwarzberger. Und ich hatte ja damals keinen Führerschein. Ich war eigentlich auf die Hilfe angewiesen. Und der Rudolf Meyer hier in Schwarzberg, den habe ich damals so zum ersten Mal kennengelernt. Und dann haben wir gesagt, ja, ich würde gerne kommen. Also sie haben mich gefragt, aber ich wäre gern gekommen. Aber ich konnte es logistisch gar nicht darstellen, weil ich nicht fahren konnte. Und dann haben die Schwarzberger damals gesagt, kein Problem, wir holen dich ab zu Hause. Ja, und das waren dann 50, 60 Kilometer einfach, wo ich dann gedacht, okay, interessant auf jeden Fall. Haben wir dann aber nie gebraucht, weil ich größtenteils mit dem Zug getingelt bin und meine Mutter sich dann irgendwann auch relativ schnell arrangiert hatte und das akzeptiert hatte, aber das war so eine Phase, da musste ich mich erstmal gegen meine Mutter durchsetzen, weil sie wollte das nicht und aber es war so meine erste Entscheidung, die ich kicklerisch für mich alleine getroffen habe, weil ich bereits dort wusste, ich habe andere Ziele. Und ich möchte möglichst schnell in einem Umfeld arbeiten, wo ich gefordert werde. Und in meinem alten Verein hätte ich das damals nicht gekonnt, weil ich sage immer, die Spieler waren vielleicht auf einem anderen Niveau. Und ich wollte unbedingt mit den großen Spielern trainieren. Und deswegen hat mich das Schwarzberg sehr, sehr früh gereizt. Und ja, nach einem Jahr Anlaufzeit, wo es ein bisschen schwierig war, war ich auch sofort Stammspieler oben. Also das immer noch faszinierend, wie schnell das dann ging.
Wir müssen mal noch ganz kurz, ich wollte dich nicht unterbrechen, die Kegelbahn, auf der du das Kegeln gelernt hast, war wo?
Schwäbisch Gmünd, Waldstetten, also ist ein kleiner Ort bei Schwäbisch Gmünd.
Und Schwabsberg hat damals, als du gekommen bist, in welcher Liga gespielt?
Die haben damals zweite Bundesliga gespielt und tatsächlich in der Saison, wo ich dann hergewechselt bin, wo klar war, dass ich herkomme, haben sie sogar ein Relegationsspiel um den Abstieg gehabt in der zweiten Liga und die wären fast abgestiegen damals in die Verbandsliga. Man muss damals sagen, hier gab es eine Konstellation in Schwabsberg, da der einer der Sponsoren hat aufgehört oder ist verstorben. Und auf Grundlage dessen sind erstmal alle Spieler gegangen und dann war ein bisschen unklar, wie es weitergeht. Und ja, man hat damals das Relegationsspiel so mit Ach und Krach irgendwo überstanden. Und das heißt, ich bin damals da in die zweite Liga gekommen und in einer komplett neu formierten Mannschaft.
Und der Sprung war von welcher Liga in die zweite Liga?
Damals durfte ich ja anfänglich noch keine zweite 200 Wurf spielen. Das heißt, es war die A-Klasse damals. Habe dann aber kurzzeitig danach noch Bezirksliga gespielt.
Also ein sehr großer Sprung. Und so wie du es erzählst, war das, kommt bei mir ein sehr Alternativfluss für dich. Das war schon relativ schnell klar, wo der Weg hingehen soll. Wo kam das bei dir her? Warst du eine andere Stelle auch so zielstrebig, so auch mit 16 Jahren ja schon klar, was du eigentlich willst?
Ja, ich hatte damals auch eine Zeit, also wir haben natürlich auch meine Familie, wir haben das Kegeln schon gelebt, mein Bruder auch sehr erfolgreich oder anfänglich erfolgreich zumindest. Und wir sind dann auch immer zu Spielen auswärts hingefahren, gerade was die größere Gruppe angeht. Und das Top-12-Turnier war für mich als kleines Kind schon immer sehr prägend. Da hat die Creme de la Creme gekegelt und die haben da spielerisch über 1000 gespielt. Und ja, ich sage immer, in Rainer Buschhoff war in unserem Kreis immer so der Aushängeathlet, weil er halt technisch auch das Leitbild war, nachdem wir das Kegeln gelernt haben. Und da hieß es immer, wenn du mal ein Guter sein willst, dann musst du kegeln wie er. Und so habe ich auch das Kegeln gelernt. Und dann siehst du solche auf einer großen Bühne. Und die haben halt immer funktioniert, die haben immer getroffen. Und das hat mich geprägt damals, dieses Turnier. Weil ich einfach sagen will, ich will auch dort irgendwann mal auf der Bahn stehen. Und ich will nicht nur auf der Bahn stehen, sondern ich will es auch gewinnen. Und da habe ich so den Wille entwickelt, okay, ich will eigentlich ganz oben hinkommen und habe dann aber auch irgendwo auch erkannt, dass ich in einem gewissen Grad, unterfordert war. Habe das Gefühl gehabt, ich bin unterfordert und ich möchte da mehr. Ich möchte da teilhaben, auch in der B-Jugend schon. Hat man in meiner Zeit, ich habe eine tolle Ausbildung genossen, aber man hat in meiner Zeit damals schon Fokus auf Gasse halten gelegt. Ich weiß nicht, das würde ich meinem Sohn heute auch beibringen, aber ich habe es in der B-Jugend schon gelernt. Und jede Fehlgasse, die war, musste man damals schon Liegestützen oder Sonstiges machen. Und da war dann klar, okay, ich will was anderes erreichen. Und ja, da war es dann auch für mich, der Weg war klar, mein Weg geht über Schwabsberg.
Und der Weg hat dich dann auch weitergebracht? Das war dann, wenn ich richtig rechne, grob 2005?
2005, genau, auf 2006.
Und dann ging es international auch schon los. Mit einer sehr prägenden Person, würde ich mal behaupten.
Ja, Werner Buchs tatsächlich. Also einer, der sicherlich auch einen großen Anteil, wenn nicht den größten Anteil an einer Karriere von mir hatte, weil er zu einem Zeitpunkt auf mich getroffen ist oder ich auf ihn getroffen bin, wo ich sage, es war entscheidend, in welche Richtung geht's. Und er hat mich da sehr geprägt in vielerlei Hinsichten, sei es irgendwelche Trainingsmaßnahmen oder auch ganz speziell kann ich mich zum Beispiel auch erinnern, das war mein erster Nationallehrgang, an dem ich eingeladen wurde, der war in Goldach. Und da war es damals so, wir waren eine ganz große Gruppe und der Werner Buchs hat mich damals eingeladen und da hat man halt vorgekegelt und für mich war ich klar, okay, ich kegel da vor, aber es sind so viele tolle Spieler und da haben ja auch teilweise schon Bundesliga gespielt und ja, das ist für mich wahrscheinlich nur ein Gastspiel und ja, er hat mich damals nominiert und hat dann bei der ersten Einheit gesagt, wenn du so weitermachst, dann werde ich die Mannschaft 2006 um dich aufbauen und ja, das werde ich nie vergessen, wie er das gesagt hat. Und das ist halt völlig, völlig verrückt, weil genau so habe ich mir das vorgestellt und hätte mir das aber auch nicht erträumt. Und das hat dann noch mal Flügel in der ganzen Situation mir irgendwo gegeben. Ja.
Wie lange hat er gebraucht, um diese Aussage zu treffen? Wie viel Zeit hat er dich spielen sehen?
Ja, wie lange hat das gedauert? Also ich denke, das war ein Nachmittagslehrgang, das hat 2 Stunden gedauert. Und ich war damals sicherlich nicht am Hochpunkt meiner Karriere, aber ich glaube, er hatte immer ein sehr, sehr gutes Gespür für Situationen. Und ja, ich habe es genossen, auch mit ihm zu sprechen oder mit ihm zu arbeiten. Und wir hatten eine ganz besondere Beziehung. Zumindest hatte ich immer das Gefühl, gerade in Phasen, auch im Nachgang nach der WM 2006, wo es mal nicht so lief, hat er sich extrem viel Zeit genommen und Trainingsmethoden mit mir ausprobiert, wo ich sage, okay, irgendwo hat er auch das Interesse gehabt, dass ich wieder aus dem Loch komme. Und ja, ich glaube, es gibt wenige Menschen, die mich so geprägt haben und die auch den Kegelsport vielleicht so geprägt haben.
Was würdest du sagen, warum war er denn so erfolgreich?
Ja, Punkt A, er war eine Ikone, also er war über so viele Jahre involviert in der Materie. Ich glaube, es gab keine Situation, wo er noch nicht erlebt hatte. Und dann muss man einfach sagen, er hatte dieses Menschliche, also er war so nah. Er hat verstanden, wenn man Probleme hatte, aber auch die Art, wie er mit einem gesprochen hat. Also er hat immer auf Augenhöhe agiert, die richtigen Worte gefunden, aber auch gewusst, wenn er hart sein muss und wenn er ein bisschen das Tempo anziehen muss. Ich glaube, die Mischung hat es gemacht zwischen ich bin nah, ich bin bei dir, ich gebe dir den Rücken oder ich gebe dir die Stärke, aber wiederum zeige ich dir auch, wenn du jetzt zu wenig tust und du musst jetzt einfach mehr machen. Und ich glaube, das Ganze war eine tolle Situation. Und die Kombination mit Karl-Heinz Schmidt, ich habe sie genossen. Also das war eine richtig, richtig tolle Zeit.
Ich habe jetzt spontan, und ich habe auch mit vielen Personen ja auch schon drüber gesprochen, unter anderem auch mit Karl-Heinz Schmidt selber, ist ein bisschen Good Cop, Bad Cop, so ein bisschen auch empathisch. Good Cop, Bad Cop ist wahrscheinlich die falsche Bezeichnung jetzt. Aber Werner wirkt sehr empathisch auf mich. In den Erzählungen, dass er eben auch die Gefühle und dieses Fingerspitzengefühl eben hatte. Er kann dich gut in dich Verein versetzen und hat auch gemerkt, wenn ein Spieler, eine Person mehr Zeit gebraucht hat, Aufmerksamkeit gebraucht hat. Aber auch diese Drucksituation. Ich habe jetzt überlegt, ob beide sich so ein bisschen da auch gut ergänzt haben. Karli, der ja auch durchaus mal etwas mehr Druck macht und ein bisschen mehr die Härte reinbringt, und Werner, der dann trotzdem auch so ein bisschen die Nähe hat. Aber das waren jetzt so spontane Gedanken.
Ja, kann man definitiv so bestätigen. Also ich glaube, Karli, der war am Anfang nicht greifbar für mich. Also das war so ein kühler Mensch, aber ist eigentlich nur eine Facette oder teilweise eine Facette. Aber ich glaube, wie du gesagt hast, die Mischung war extrem wichtig, weil einer da war, vor dem man, also man hat vor beiden extrem viel Respekt gehabt. Und Karli hat halt auch in den Momenten, wo man Jugendspieler machen, manchmal wilde Dinge. Und auch ich habe da wilde Dinge gemacht, und das war da schon extrem wichtig, dass beide Personen, der eine, der war sehr nah, aber trotzdem hart, und der andere hat ja eigentlich im Kegelsport, also Karli, der, ich kann es gar nicht in Worte fassen, aber er war irgendwo so präsent und man hatte so Respekt vor ihm, man hat sich gar nicht getraut, schlecht zu kegeln, weil man wusste nicht über seine Reaktion. Also vielleicht kann ich da kurz einen Exkurs machen, aber erstes Länderspiel, das war kurz vor der WM 2006 in Sarajevo, da waren wir dann in Bratislava. Unabhängig, ob unser Bus aufgebrochen wurde und wir alle keine Kegelsachen mehr hatten, habe ich da mein erstes Länderspiel gemacht, und mich hat damals der Karl-Heinz Schmidt gecoacht. Ja, und dann, wie es natürlich so ist, erstes Länderspiel, also als kleiner Junge, man ist unheimlich aufgeregt und man will ja sich von der besten Seite zeigen. Und ich bin nicht so gut ins Spiel gekommen, ja, und war dann ein bisschen aufgeregt und habe mich dann auch gern mal über mich selber ein bisschen geärgert. Und das hat sich dann so weit hochgesteigert, dass Karli gesagt hat, wenn du dich jetzt nicht zusammenreißt, dann stehe ich auf und gehe. Und er hat mich gecoacht, und nach 60 Wurf war dann mal kurz der Moment, wo ich bin mir nicht mehr ganz sicher, ob er aufgestanden ist und gegangen ist und mich dann 60 Schub alleine spielen lassen hat, aber das hat mich geprägt, weil ich sage, okay, ich muss mich jetzt zusammenreißen, weil sonst steht er auf und geht. Und dann stehe ich da alleine bei einem ersten Länderspiel auf der Bahn. Das kann ich mir nicht erlauben, weil ich gehe unter. Und genau solche Aktionen haben sie immer wieder gebracht, wo ich sage, das ist für einen jungen Spieler extrem prägend, nicht negativ, sondern eher positiv, wenn man auch weiß, dass es gewisse Verhaltensregeln gibt, dass man auch weiß, okay, man ist eigentlich ein ganz kleines Licht, man muss noch ganz viel machen, man muss auch, wenn man zu den Großen gehören will, einfach auch jetzt in der Situation einfach mal funktionieren.
Das beim ersten Länderspiel.
Ja, definitiv.
Auch harte Schule, aber du bist das Beispiel, das zeigt, dass es offensichtlich funktioniert, und ich glaube aber auch, weil du die Person bist, den Kopf dafür hast, die Einstellung hast, und ich würde behaupten, dass beide das relativ schnell auch erkannt haben, zeigt der Werner Satz auch, dass er zumindest ein gutes Gefühl hatten bei dir, dass das eben positiv ist, wenn sie sich so verhalten.
Ja, und ich kann immer nur sagen, es war zu jeder Zeit, es gab nie Lehrgänge, wo ich nach Hause gefahren bin und gedacht habe, oh je, was war das jetzt für ein Wochenende, sondern es war immer mit Spaß, Freude verknüpft, und ich glaube, das darf nicht zu kurz kommen, und ich finde, in unserem Sport ist das noch wichtiger, dass man das auch mit viel Freude macht, und ich habe das immer sehr genossen, auf den Lehrgang zu gehen, und schade, dass ich diese Zeit nicht nochmals erleben kann.
Das stimmt, das finde ich auch sehr schade, aber die Erinnerungen daran, das Gefühl, das man da hatte, das ist viel wert, das darf man nicht vergessen. Die WM 2016 Sarajevo.
2006 meinst du?
2006, vielen Dank. Deutscher Versprecher. Sarajevo, fest verbaute Bahn. Wie ging die für dich aus?
Ja, also wir sind ja damals, es war ja ein Hype, weil wir damals ja mit zwei, also ich glaube von der Familie her jeder dabei war, weil das nach langer Zeit auch die erste WM mal wieder war für Deutschland, die auch potenziell erfolgreich gestaltet werden konnte. Eine fest verbaute Bahn, dünner Kegel, sie war nicht so ergiebig wie die Bahnen in der heutigen Zeit. Ich kriege heute noch Gänsehaut, wenn ich an die WM denke, weil ich einfach sage, diese Atmosphäre hat von A bis Z gestimmt. Wir waren mit einem riesen Fanclub dort vor Ort, also nicht ich persönlich, sondern alle Beteiligten. Und dass wir dann auch nach so vielen Jahren auch mal wieder WM-Titel geholt haben vor Ort, ich glaube, das war sensationell. Und ich würde sagen, jemand, der so eine erste WM erlebt, wie wir es erlebt haben, der kann eigentlich nur stolz irgendwo sein, und der braucht eigentlich keine weitere WM, weil wenn ich an eine WM denke, denke ich immer noch an 2006, und meine Mama erzählt heute noch, wie wir da runter gefahren sind, und wie toll das war, obwohl das in einem Gebiet war. Also Sarajevo, man muss ja schon sagen, es war jetzt eine Gegend, die ja auch vom Krieg gebeutelt ist, und wenn ich da denke, wie die Anfahrt war, man fährt da an Massengräber vorbei, das muss man als junger Mensch erstmal verarbeiten, und das ist immer noch extrem nachwirkend, aber dafür war die WM vor Ort wirklich ein Traum, und wir haben ja auch Erfolg gehabt, also ich habe selber, glaube ich, auch im Einzel eine Medaille geholt, in der Kombi, und mannschaftlich vor allem muss man sagen, der Weltmeistertitel, und der war ja das mit, oder das ist mit Abstand das Wichtigste, dass wir als Team damals vor Ort auch quasi den Titel geholt haben.
Das hat Werner auch immer wieder erzählt, dieses Mannschaftsgold, das ist das Wertvollste, das ist der erfolgreiche Start in so eine Weltmeisterschaft, und danach trägt das auch so eine Nation. Sarajevo, ich habe gerade überlegt, ich kriege die Jahreszahl nicht zusammen. Ich dürfte, glaube ich, ungefähr 10 Jahre später dann auch mal zum Europapokal mit. Aber da war es 10 Jahre später. Was ich auch so faszinierend oder so eindrücklich fand, faszinierend ist so positiv, also, was Eindruck hinterlassen hat, dass selbst dann noch, 2017, 16, die Einschusslöcher in den Häusern zu sehen waren von den Maschinengewehren, von den Pistolen damals.
Ja.
Also das war schon eine Welt, die kann ich mir jetzt mit deinen damals 17 Jahren,
ja,
auch als sehr schwer vorstellen. Ja,
ja, zumal es dann halt schon, man freut sich da auf ein Riesenevent, und dann kommt man da an und fährt mit dem Bus durch die Stadt oder vor der Stadt, und man fährt eigentlich nur an Schilder vorbei, Achtung Tretminen, und es sind nur Gräber, und man will eigentlich hier eine positive WM gestalten. Das ist erstmal für einen persönlich extrem erdrückend, und man muss da auch aufpassen, oder ich glaube, man muss das erstmal verarbeiten. Aber wir haben das dann relativ schnell auch im Kollektiv irgendwo abgefedert. und waren dann auch erfolgreich, aber es ist sicherlich eine prägende Situation, wenn man sowas erlebt und dann die Häuser anschaut in der Stadt. Und die Infrastruktur war damals in Sarajevo noch nicht wiederhergestellt. Also ich glaube, 10 Jahre später war das schon eine andere Nummer, aber damals, das war extrem, extrem heftig.
Wo war die Bahn damals verbaut? Im Olympiastadion?
Genau, in der Olympiahalle unten drin, da wo jetzt auch die neue Bahn reingebaut wurde. Genau, das ist die Achteranlage gewesen. Und ja, eine ganz schwere Bahn damals, auch dieser Kunststoff und einen ganz kleinen Zuschauerraum. Aber ich glaube, das hat irgendwie den Moment auch ausgemacht, weil wir damals immer noch davon gehört haben, vom Werner Buchs oder vom Kalli, WM-Bahnen werden immer in Sporthallen gebaut und die werden extra für euch aufgebaut. Und ja, dann erlebst du deine erste WM und dann ist jetzt eine fest verbaute Bahn. In Sarajevo war schon ein bisschen enttäuschend damals, aber ich glaube, das haben wir 2007 ja dann in einer ganz anderen Manier in Kosice dann zumindest wieder zurückbezahlt bekommen, weil da war dann die Kegelbahn in einem Eisstadion, einem dreistöckigen, wo man sagt, okay, ja, jetzt habe ich auch das mal erlebt, aber das 2006, ja, ist trotzdem immer noch eine erste WM.
Ja. Du sagst es, 2007, Kosice, ein riesen Eisstadion. Ich glaube, sogar ein Videowürfel an der Decke. Danach wurde da auch mal Eishockey-WM gespielt, auf dem, ich weiß nicht, ob es noch DSF oder schon Sport 1 war, aber habe ich da mir auch mal angeguckt. Es war eine Sonderkonstellation, war so diese Neuordnung, auch mit der Mannschaftsweltmeisterschaft der Erwachsenen, die ja im gleichen Jahr auch in Kosice war.
Genau.
Das ist der Grund, warum ihr dann quasi in 2 Jahren 2 Weltmeisterschaften spielen durftet und in zwei Jahren zweimal Weltmeister werden durftet.
Ja. Also wie genau die Konstellation war, warum da in 2 Jahren 2 WMs waren, kriege ich nicht mehr ganz zusammen. Aber ich denke, dass es aus diesem Grund war, dass der Rhythmus einfach gestimmt hat. Und ja, da war im Anschluss waren dann die Herren-WM da. Habe ich auch noch ein ganz prägendes Ereignis, weil ich werde nie vergessen, dass ich glaube, in dem Jahr muss es gewesen sein, dass VfB Stuttgart deutscher Meister geworden ist. Weil als damals wir hingefahren sind, also wir waren auf der Abreise und die Herren, die Aktiven, sind angereist. Und der Axel Schondelmeier, das Erste, was aus dem Bus kam, war der VfB-Schal. Und deswegen werde ich nie vergessen, dass in dem Jahr Stuttgart deutscher Meister geworden ist, wenn ich es noch richtig hinkriege.
Ich glaube ja. Das klingt für mich sehr logisch.
Nur als kleine Story am Rande.
Ist ja auch schön, die Geschichten. Also gerade so dieses, finde ich auch, dieses, nicht nur das Kegeln, sondern die Erlebnisse auf Weltmeisterschaften, international auch, wir sprechen dann noch Europapokal, auch DGBC-Pokale. Das ist das, was ja auch das Kegeln sehr viel, sehr ausmacht. Lass uns noch mal kurz bei 2007 bleiben, weil wieder eine Weltmeisterschaft. Das ist, glaube ich, knapp unter 600 gespielt. 598 müssten es gewesen sein. Ihr habt damals mit Matthias Moser, der, glaube ich, über 650 gespielt hat, einen super starken Schlussspieler gehabt. Auch hier war wieder Werner Trainer. Hat er dich damals auch gecoacht?
Ich glaube, also in der Mannschaft hat man immer nacheinander gespielt. Da hat uns immer Werner gecoacht, auch 2006 schon. Also da war er auch immer dabei und hat auch gecoacht. Ja, und ja, damals hat man überragenden Matthias Moser, der uns, also wir waren lange nicht auf der Siegerstraße und wir hatten ja so eine tolle Vorbereitung und es war eigentlich klar, dass wir um die ersten Plätze mitspielen und ja, keiner hat so richtig die Leistung gebracht, also im hohen Segment. Aber ja, was der Matthias dann damals hinten auf die Bahn gezaubert hat, war sensationell. Und ja, die Bahn hat natürlich zu seinem Wurf gepasst und wir waren Gott froh, weil er uns in dem Moment wirklich aus dem Schlamassel geholfen hat, weil wir wollten Weltmeister werden, wir waren eigentlich auch mit Sicherheit die beste Mannschaft, aber 3 Spieler haben nur ordentlich performt, aber der Matthias hat den Unterschied gemacht.
Das war auch wieder Funkplatte.
Funkplatte und Kegel kommt von hinten.
Aber gut, am Ende zählt das Ergebnis. Weltmeistertitel verteidigt, das ist ja auch ein riesen Ausrufezeichen. Und dann ging es für dich natürlich auf Clubebene weiter. Die Jahreszahl kriege ich jetzt nicht mehr ganz hin, aber der Wechsel nach München kam mir dann auch. Du hast vorhin gesagt, du hast das Ziel gehabt, Schwabsberg. Warum dann der Weg nach München? Ich bin gerade aus München gekommen, es sind ja noch ein paar Kilometer, die man da fahren muss.
Ja, gut, ich habe in meiner Laufbahn immer das versucht, möglichst viel zu lernen und möglichst viel Input zu kriegen. Und ich habe halt, wenn mir die Perspektive gefallen hat und auch das Spielermaterial dort vor Ort, und dann habe ich mir die Frage gestellt, kann das mich persönlich weiterbringen? Und ich hatte ja bis dato nur Schwarzberg gekannt. Also und ich wollte dann damals also relativ schnell auch einfach neue Erfahrungen sammeln. Das waren einige Jahre Schwarzberg und dann bin ich gewechselt. Und ich habe einfach für mich damals versucht, für mich persönlich den nächsten Schritt zu gehen. Und da war das einfach, ich hatte ein gutes Gefühl, weil wir eine extrem tolle Mannschaft hatten, eine gute Heimbahn und die Perspektive des Vereins war anfänglich eigentlich auch gut. Und wir hätten es auch schaffen können, wenn gewisse Rahmenbedingungen im Nachhinein gestimmt hätten. Ich habe trotzdem aus dieser Zeit extrem viel mitgenommen. Also ich, unabhängig von dem, dass es nur ein kurzes Gastspiel war, muss ich sagen, war es eine extrem tolle Zeit. Und es hat mich keglerisch auch nochmal auf ein anderes Niveau gebracht. Punkt A, weil wir eine gute Mannschaft waren, die auch mit viel Erfahrung besetzt war. Und die Heimbahn München mir natürlich auch wohlgesonnen war in meinem Wurf und ich da eigentlich, ich glaube damals einen Heimschnitt von über 1080 oder um die 1080 hatte und das bleibt mir in Erinnerung und das hat mir einfach nochmal auch einen richtigen Schub gegeben und ich denke immer noch sehr gerne zurück. Schade, dass es dann blöd geendet ist, aber im Endeffekt hat es mich in meiner Laufbahn definitiv nach vorne gebracht.
Da hätte echt was draus werden können mit dem Spielermaterial. Ich hatte mit Manu Weiß in der ersten Episode, die jetzt auch schon bald 2 Jahre her ist, da auch drüber gesprochen. Da war schon ordentlich Qualität da.
Ja, und die Bahn und die Rahmenbedingungen, die haben alle gestimmt. Und ich glaube, wir hätten ganz schnell im großen Bereich, also erste Liga, dabei sein können. Und auch die Erfahrung, die damals noch in der Mannschaft war, ich sage mal, Olaf Kopperwitz oder Thomas Aigner, wo ich dann halt sage, okay, die haben schon eine andere Zeit im Kegelsport erlebt, die haben Erfahrung gehabt ohne Ende, auch zu ihrer Ravensburger Zeit. Da habe ich dann auch das eine Jahr drüber oder richtig profitiert davon. Schade, dass das dann irgendwo so schnell zu Ende war.
Bayernliga war Schluss. In dem Zeitraum ist auch ein Video entstanden, das, glaube ich, mehrere tausend Aufrufe hat. Großteil davon habe wahrscheinlich ich beigetragen. Oder es sind mehrere Videos, es ist nicht ein Video. Deine 11:28 in Ulm beim Top 12 Turnier, danke. 30 ist was anderes. Was bedeuten dir solche Ergebnisse? Du hast jetzt auch von einem Schnitt von 1080 gesprochen in München.
Ja, was bedeuten einem Ergebnisse? Ich meine, Kegeln ist ein Zahlensport. Man wird an einer Zahl gemessen. Nicht immer ist das zwar entscheidend, aber es tut schon gut, wenn man natürlich mal, ich sage mal, 1100 war schon auch so eine magische Grenze. Ich hatte die ja zuvor schon mal überspielt. Bereits mit 16 habe ich das schon mal geschafft gehabt, aber dann lange nicht mehr. Und Ich hab mich immer über 1100 gefreut. Also klar, man freut sich ja über ein gutes Ergebnis, aber 1100 war so eine Schallmauer, die man immer spielen musste. Dann war das Top 12, war anfänglich irgendwie, ich habe immer so das Gefühl, es war mein Turnier, weil das hat so einen Kreis geschlossen. Ich war als Junger immer dort und habe dann den Großen beim Kegeln zugeschaut und ich wollte das immer gewinnen. Und dass ich dann auch an so einem Turnier dann so eine Leistung bringe, Das war mir extrem wichtig und der alte Kunststoff in Ulm, ja, das war natürlich auch wieder so eine Paradebahn, die einfach auf mich maßgeschneidert war und ja, dass ich dann natürlich auch die 11:28 dort mit einer 300er Schlussbahn hingebracht habe vor, ich sag mal auch, das ist ja trotzdem für mich, ich als Ulmer genieße sowas dann auch und ja, es hat irgendwie so einen Kreis wieder geschlossen und ich denke immer noch wieder zurück, das war so eine wilde Woche. Ich habe da in dieser Woche davor, ich meine zu wissen, ein Kreismeisterschaften oder so in München gespielt, vorgespielt und habe da auch 1100 gespielt und habe dann sogar, glaube ich, zweimal in den Wochenenden in Ulm noch 1100 gespielt. Und ich sage, das war so eine perfekte Woche. Habe das, glaube ich, auch seither nie wieder hingeschafft, hingekriegt, aber ja, wenn man mal im Kegeln auf einer Welle schwebt und man hat Selbstvertrauen, dann kann man eigentlich viel erreichen. Und ja, ich gucke mir solche Videos tatsächlich nicht mehr an. Mich selber angucken, das finde ich irgendwie nicht so schön. Ich finde auch immer nicht so schön, wenn man dann auf gewisse Zahlen immer hingewiesen wird, du hast das erreicht oder auch deine Bestleistung. Ich genieße es, dass ich es geschafft habe, aber dann muss auch gut sein. Also ich hänge da nicht mich selber über irgendetwas. Ich wünsche es einfach jedem mal, dieses Gefühl zu erleben, das Ziel zu erreichen, was man sich steckt.
Für dich ging es dann von München nach Bamberg?
Nach Bamberg, genau.
In den Norden. Da haben sich unsere Wege auch gekreuzt. Ich war damals in Fürth, ein Jahr erste Liga. Welchen Stellenwert hat die Zeit für dich?
Ja, Bamberg war ja schon, also zu meiner Jugendzeit war ja nicht Zerbst das Aushängeschild, sondern Bamberg. Und ja, als Kind hat man da auch immer sehr viel YouTube geschaut und hat dann auch Videos von Bamberg gesehen. Und irgendwie hat mich das auch immer gereizt, dort zu spielen. Aber es hat sich irgendwie auch nicht so ergeben gehabt, weil ich immer anfänglich noch nicht gut genug war und Bamberg ja auch schon eine extrem starke Mannschaft hatte. Und dann hat mich irgendwann mal die Dani oder ein Knut angerufen und gesagt, ob ich nicht Lust hätte. Und nachdem dass das in München auch nicht ideal war, auch der Manu Weiß ist ja damals dann nach Bamberg, war das einfach so, ja, das hat mir einen Reiz gegeben, auch in der Konstellation, weil man muss sagen, Bamberg hat ja damals noch eine richtig, richtig gute Mannschaft. Nikolai Lupu und Carsten Heißler und wie sie alle heißen, also ganz, ganz große Namen. Bella Cani als Trainer, wo ich sage, okay, ich habe dann gewusst, das kann mir schon nochmals in meiner Laufbahn nochmals mehr geben. Es hat es mir definitiv auch, also ich hab auch in der Bamberger Zeit richtig gut funktioniert. Ich habe da gut getroffen, auch auf der Heimbahn, die schon gut war, aber die anspruchsvoll war, dieser dünne Kegelzeit noch geschuldet. Aber ja, ich habe das immer positiv empfunden und ich bin auch nach einem Jahr, wo wir unsere Wege sich gekreuzt haben, wieder immer positiv aus der Situation raus. Man muss aber sagen, ich bin damals aus Bamberg gegangen, nicht weil ich es nicht schön fand, sondern weil ich aus privaten Gründen, das war damals Abiturszeit, einfach ein bisschen mehr Luft gebraucht habe und daraus ist es dann resultiert, dass ich weggegangen bin.
Zurück
nach Schwarzberg.
Zweite Mal. Ich glaube, wir wissen alle, es kommt noch ein drittes Mal dazu. Du hast mir gesagt, Schwarzberg ist wie Familie.
Ja.
War das damals schon auch so?
Ja, klar, man kann es am Anfang nicht greifen, aber ich sage immer, in Schwarzberg hat meine Karriere an sich angefangen, ja. Und ich hatte hier die erste Chance, Bundesliga zu spielen und der Verein hat mich auch langsam hingeführt. Und es gab hier in Schwarzberg ein, zwei prägende Personen, wenn ich da an Rudolf Meyer denke, der mir einfach dieses Bundesliga-Niveau eigentlich auch so in die Hand gegeben hat, oder in Eugen Fallenbüchel, der als Trainer immer zur Verfügung stand, oder in Reinhard Brickler, der mir die Infrastruktur dazu zur Verfügung gestellt hat. Deswegen sage ich das Familie, weil ich immer auch gern wieder aufgenommen wurde. Und ich empfinde es heute noch als Familie.
Und es ging dann auch richtig los. Es gab international noch ein Kapitel, Salah Eggersek, die Rückkehr der deutschen Nationalmannschaft nach dieser ganzen Geschichte auch auf die internationale Bühne. Da waren wir beide dabei, du als Spieler, ich als Reporter damals für den DKPC. Es war auch, glaube ich, so eine Erfahrung, die man nicht missen möchte, auf beiden Seiten. Ja. Aber Lehrgeld war da schon, also es war schon hart zurückzukehren, oder damals?
Ja, Salah Eggersek war sicherlich auch eine WM, die uns aufgezeigt hat, dass wir viele Jahre nicht dabei waren. Und das war schon, schon prägend, weil wir gemerkt haben, dass wir vielleicht auch in unserer ganzen Struktur beim DKBC oder DKB, wie auch immer, viel verpasst haben und den Anschluss verloren haben an die Weltspitze. Und das hat man damals auf der WM ganz, ganz deutlich gesehen, weil wir hatten keinen Spieler, der auf diesem Niveau war, was andere Länder waren. Und man sieht ja auch heutzutage, wir sind sicherlich keine schlechteren Kegler, aber wir hatten nicht das Material. Und da muss man auch sagen, jeder von den ausländischen Clubs hat damals schon auf dicken Kegeln in der Platte gespielt. Die wussten genau, was auf sie zukommt. Und wir als Deutsche haben ja immer noch in unserer Bundesliga auf Kunststoffbahnen rumgekegelt und haben uns da echt schwer getan auf der WM. Und es war von Anfang an ersichtlich, dass wir da massive Probleme kriegen. Und wir sind ja auch, wenn man sagen kann, wir sind maßlos, wir sind untergegangen dort. Und die Ungarn spielen im Finale weit über 4.000, die spielen Weltrekord. Und wir haben eine richtig ordentliche Mannschaft und haben eigentlich gar keinen Auftrag gehabt, auch in der Vorrunde schon Schwierigkeiten gehabt. Also das war schon erschreckend damals.
Danach ging es in Schwabsberg auch bergauf, habe ich gerade schon erwähnt. Es war, sehr vielversprechende Truppe, auch diese Mischung. Ich glaube, Olaf Kupperwitz war damals dabei, auch Rainer Buschow.
Rainer Buschow kam, ich weiß nicht, ob er da schon da war, aber er kam dann später zu, weil sich das Ravensburg aufgelöst hat. Aber ja, die Entwicklung in Schwarzberg war sichtbar, dass wir seit 2006 oder 2007 schon ein anderes Ziel hatten, das wir verfolgen.
Ja, und dann kam der 13. Dezember 2014, Fabian Zeit 709 in Straubing. Es steht so in der Vereinschronik von Schwabsberg, deswegen weiß ich das
okay, cool.
So genau. Weil ihr da auch Clubrekord gespielt habt. Ich glaube, zu dem Zeitpunkt auch inoffiziellen Weltrekord von 40:47 im Liberty Center. Auch so eine Bahn, die ich weiß gar nicht, ob es die heute noch gibt. Wäre immer sehr spannend. Warum hat die euch so gelegen?
Ich weiß es gar nicht, aber wir hatten, glaube ich, bei unserem ersten Spiel dort, das war, glaube ich, sogar das erste Spiel dort, ich bin mir nicht ganz sicher, wir hatten eine wahnsinnig tolle Mannschaft. Also wir hatten ja eine richtig, richtig gute Truppe. Aber wir waren alle in Topform und dann kommt man auf eine Bahn, die doch sehr ergiebig war. Und es war ja damals nicht typisch, dass wir solche schlagträchtigen Bahnen dann auch überall hatten. Und wir sind damals so gut ins Spiel gekommen und das hat sich dann auch so richtig durchgezogen und wir haben das dann veredelt mit den 4.000. Das war für uns als kleines Schwarzberg damals also utopisch und wir konnten das auch gar nicht glauben, was da passiert ist. Und ja, mit dem hat unsere Geschichte in Straubing eigentlich angefangen, dass wir in Straubing immer, komischerweise immer gut waren. Und ich persönlich habe in Straubing auch auf dieser Bahn eigentlich immer getroffen und ja, da hat sich dann, das war einfach so eine Bahn, wo wir gute Erfahrungen gemacht haben, das haben wir immer wieder mitgenommen.
Drucksituationen in Spielen, du hast jetzt von einer guten Bahn gesprochen, für viele ist eine Bahn, die von hinten was gibt, auch eine gute Bahn. Was ist da der Unterschied gewesen jetzt für dich? Zu sagen, okay, Liberty Center, ja auch eine gute Bahn, wo wahrscheinlich auch viel nachgefallen ist. Ich durfte nie dort spielen, aber ich gehe mal stark davon aus. Was ist da der Unterschied gewesen?
Ja, ich glaube, damals war es halt so, dass das allgemeine Niveau der Bahnen noch nicht auf dem Standard war. Und das war dann etwas Besonderes, weil natürlich die Geschwindigkeit der Platte war schon entscheidend. Also man hat halt gemerkt, okay, man kann eine Platte auch richtig schnell machen. Und wenn eine Platte schnell ist, dann kriege ich auch Energie auf die Kegel. Dann waren die Schlagwände damals, glaube ich, mit Sand ausgegossen oder mit Sand befüllt. Das heißt, da kam dann auch von der Bande was davor. Oder man hat halt in der Summe, ich sage, einfach Neuner bekommen. Und zwar bei jeder oder bei guten Gassen hat man immer Neuner bekommen. Und somit hat man auch die Chance, plötzlich nach oben wegzuspielen. Und ich glaube, da war Straubing so die erste Bahn, die halt das geschafft hat, auch bei einem normalen Wurf oder auch bei einem richtig guten Wurf die Neuner zu geben und garantiert Neuner zu geben. Heutzutage haben das viele Bahnen, dieses Niveau, dass man das kann. Da würde diese Bahn gar nicht mehr so ins Gewicht fallen. damals haben wir das halt dann auch wirklich auch ausnutzen können, wenn man gut in Form ist. Also ich denke, auf so einer Bahn, man muss trotzdem auch Gassen spielen. Also wenn du nicht die Trefferquote hast, kommst du auf so einer Bahn auch nicht auf eine Riesenzahl. Und wenn man dann anguckt, wie viele 700er dort gefallen sind, es waren schon ein paar, aber es war in der Summe war es auch nicht jeder. Und es gab auch Spieler, die dort unter 600 gespielt haben. Von dem her muss man sagen, ich glaube einfach, dass diese Bahn zu damaliger Zeit einfach so das Maß aller Dinge war und man halt diesen Standard noch nicht gewohnt war.
2016 im März spielt da dann ein Spieler noch deutschen Rekord von 732. Aber auf dem Weg dorthin stand für dich erstmal noch die orangene Bahn in Speichersdorf. Ja. Ich habe gerade gesagt, die zweite Weltmeisterschaft oder die Weltmeisterschaft, nachdem Deutschland eben wieder zurück war, und wir wissen alle, wie es ausgegangen ist. Was sind seine Erinnerungen an Speichersdorf?
Ja, ich kann es gar nicht in Worte fassen, aber es war so die erste WM und das ist auch eine ganz prägende WM. Also ich glaube, die WM war von A bis Z einfach perfekt. Also man nimmt eine WM natürlich anders wahr, wenn man selber auch auf einer Welle schwebt und das dann auch gut bestreitet. Also ich habe, glaube ich, in dieser WM richtig, richtig ordentlich gekegelt. Und das ist natürlich dann schon auch ein Moment, wo man dann anders wahrnimmt, als wenn man nur auf der Satzbank sitzt. Aber was Speichersdorf extrem besonders gemacht hat, war dieses Umfeld. Wir hatten mit der Nationalmannschaft eine ganz, ganz coole Truppe. Wir hatten eine sehr homogene Truppe, die wir irgendwo hatten. Und das hat sich in der Vorbereitung schon gezeigt. Und vor Ort, die Stimmung war außergewöhnlich. Also dieser Menschenauflauf vor Ort. Wir hatten da, ein Vorrundenspiel, irgendwann mal Donnerstagabend in der Früh um 8 Uhr. Und die Kegelhalle war brechend voll und jeder... Und das war so außergewöhnlich. Und dann war noch das Fernsehen da und wir hatten dann auch noch ein Hotel, das etwas außerhalb war, wo aber auch genau das Richtige war. Was bleibt mir in Erinnerung ist einfach, dass man sich in dieser Woche einfach, also man darf es vielleicht gar nicht so sagen, aber man hat sich als Star gefühlt. Also man ist auf einer Welle geschwebt, man musste sich wegnehmen von der Menschenmasse, weil das einfach Körner gekostet hat, aber man das ja gar nicht gewohnt ist in unserem Sport, dass man eigentlich jetzt momentan sehr gefragt ist. Und wir haben das aber alle extrem professionell abgearbeitet und da hat auch das ganze Team gestimmt, auch die Kombination Herren, Damen, es war sehr, sehr schön. Und ich glaube, wenn ich dann halt immer noch für mich persönlich zurückdenke, dieses Halbfinalspiel gegen Ungarn, Das war ein Erlebnis, ich glaube, das kann man gar nicht beschreiben. Also das war der Moment meiner Karriere, wo ich dann halt auch immer noch wieder zurückdenke und sage, okay, der hat mich geprägt. Und das waren Emotionen, die habe ich im Kegeln noch nie erlebt und ich glaube, die kann ich so auch nie wieder erleben. Weil wenn man dann mitten in diesem Zuschauer, ja, Pult da steht als Spieler und man fiebert mit, wie in Tom Schneider da gerade die Ungarn hinten drauf verarztet. Das war Weltklasse und ich persönlich hatte ja dann auch noch zwei so Highlight-Wurfs, die auch irgendwie nie vergessen kann. Auch wenn das Spiel bis dato von mir nicht gut war, aber die zwei Wurf haben mich geprägt und ich bin mir sicher, dass diese zwei Wurf im Folgejahr diese Reaktion ausgelöst haben, dass ich ein extrem starkes Folgejahr gespielt habe. Also ich glaube, ich habe ja noch, also ich bin mir sicher, die Welle, auf der ich geschwebt bin, hat bei diesen zwei Wurf angefangen.
Welche zwei Wurf waren das?
Ja, das war, wir haben mit Timo Hehl in der Mitte gespielt damals und da gibt es ja auch ein tolles Video auf YouTube. Und ich habe nicht so richtig gut gespielt, aber gerade das war damals der Holzkegel, der war ein bisschen seltsam. Wir waren auf 6,20 Kurs alle und ich musste so ein ganz schwieriges Bild räumen und musste dann noch einen Neuner machen, um einen Punkt zu holen. Das war damals ein ganz wesentlicher Punkt im Mittelpaar, weil sonst hätten wir ja schon gar keine Chance mehr gehabt zu gewinnen. Ich habe aber bis dato eigentlich nicht gut gespielt und habe dann dieses schwierige Bild getroffen. Und war dann eigentlich so sicher, okay, jetzt brauche ich einen Neuner und spiele eigentlich eine ganz wilde, harte Gasse und der Kegel kommt aus irgendwelchen Gründen von hinten. ins Bild rein und wirft die 9. Und ich habe mich danach umgedreht und der Olli hat mich gecoacht. Und die Emotionen sind mit mir durchgegangen, sind mit dem Publikum durchgegangen, mit dem Olli durchgegangen, dass der Schiedsrichter hergekommen ist und uns alle erstmal gebremst hat, weil der Neuner gefallen ist, wo eigentlich kein Neuner war. Man muss mal ehrlich sein, es war kein Neuner. Und dann hatte ich ja noch einen letzten Wurf und brauche 7 oft, um das zu entscheiden, dieses Match. Aber bei dem Neuner war es mir dann gar nicht klar, dass ich noch einen Wurf spielen muss. Und musste mich da dann emotional erstmal zurückholen. Ich habe gedacht, okay, jetzt hast du das schwere Bild getroffen, hast den Neuner gespielt. Du kannst jetzt, ich habe 7 gebraucht, du kannst jetzt keine 6 machen, das funktioniert nicht. Und ich glaube, dieses emotionale Level war da extrem. Aber ja, Gott sei Dank habe ich die Gasse getroffen, weil ich glaube, das wäre sehr peinlich geworden. Und da schaue ich mir tatsächlich ab und zu mal noch ein Video an, wie die Zuschauer jubeln, weil ich dann immer noch das einfach verknüpfe. Und ich sehe einfach einen Olli Scholler hinten jubeln. Und man kann sich nicht vorstellen, wie viel das einem gibt, wenn diese Freude, dieses Glück, was da so eine ganze Nation plötzlich hat, wegen 9 Kegel. Und ja, wenn ich mich dann selber sehe, wie emotional ich dann dort auf der Bahn war, ich erschrecke selber an mir, weil ich habe das nicht wahrgenommen. Ich habe den Moment nicht wahrgenommen. Aber ja, es war Weltklasse.
Weltklasse, aber leider nicht Weltmeister. Serbien war dann im Finale einmal mehr der Stopp. Aber ich glaube, das hat bei dieser Weltmeisterschaft dann nicht mehr so viel ausgemacht. Das wäre vielleicht, einfach gesagt, vielleicht auch zu viel gewesen. Aber ich glaube, die Stimmung war trotz Niederlage gut. Ich erinnere mich an das Spiel von Timo gegen Tabako. Wobei, jetzt kränke ich gerade drüber nach, du wärst wahrscheinlich gerne Weltmeister geworden, ist verständlich. Aber ich glaube, so irgendwie so dieses Halbfinalspiel, ähnlich wie WM in Dettenheim.
Sind wir froh, dass wir vielleicht nicht Weltmeister geworden sind, weil ich glaube, das hätte vielleicht so die Karriere von dem einen oder anderen frühzeitig beendet. Wenn man so gesehen hat, in welchem Spielermaterial wir dort waren und wenn wir Weltmeister geworden wären. Ich glaube, viele würden heute nicht mehr auf der Bahn stehen, zumindest international wären sie nicht mehr so lange auf der Bahn gestanden. Wir wären trotzdem gerne Weltmeister geworden, klar. Ganz klar. Weil das hätte diese Situation, das hätte gepasst. Ich bin nach wie vor heute noch der Meinung, wir wären Weltmeister geworden, wenn das Finale nicht am selben Tag wie das Halbfinale gewesen wäre. Heutzutage wird es ja anders gespielt, aber damals war ja das Halbfinale vormittags und dann das Finale nachmittags. Nach dem Spiel gegen Ungarn, wir waren emotional nicht mehr in der Lage. Also das war gar nicht mehr möglich, weil man so ein enges Spiel auf diesem Niveau, das raubt Kräfte. Wir sind uns nach dem Halbfinale in den Armen gelegen, in Umkleide. Teilweise sind da Tränen geflossen. Ich kann mich an Torsten Reiser erinnern, der sitzt da auf seiner Bank in der Umkleide und wir haben gerade eigentlich einer der größten Spiele gewonnen und man guckt ihn an und denkt, wie will der in 2 Stunden ein Finale spielen? Der ist so emotional aufgelöst und das war ja der Spieler schlechthin und der war so erfahren. Und im Endeffekt haben wir halt im Finale dann auch Tribut gezahlt dafür, weil es einfach, wir waren, unser Finale war das Halbfinale.
Für dich ging dann die beste Saison los. Wenn man rein auf die Ergebnisse guckt, deutscher Rekord. Du bist damals, glaube ich, der beste deutsche Spieler gewesen. Was war da so, was würdest du sagen, war der entscheidende Punkt? War es das Training, war es der Kopf oder war es die Leichtigkeit?
Ich glaube, das war so eine Mischung aus allem. Was man natürlich sagen muss, ich habe mich Punkt A körperlich damals so stark gefühlt wie noch wie eigentlich nie, weil ich auch ja aufgrund der beruflichen Zeit viel Zeit hatte, auch überfachlich was zu machen. Und dann so einen prägenden Moment auf einer WM, wo du erfolgreich bist, du hast selber funktioniert. Es ist nicht selbst, also ich habe auch einige WMs gehabt, wo ich nicht funktioniert habe. Und dann gehst du natürlich mit einem sehr positiven Vibe nach Hause. Du bist gestärkt, das war eine tolle WM und du fühlst dich körperlich stark, hast ein Erfolgserlebnis dabei und plötzlich du schwebst auf einer Welle und du bist halt, ja, du hast Selbstvertrauen. Du fühlst dich gut auf der Bahn und ich glaube, das setzt dann einfach neue Kräfte frei und man kann auf einem ganz anderen Niveau agieren und ich glaube, Kegeln Kegeln hat schon sehr viel mit dem Kopf zu tun. Oder ich sag mal, viele sagen immer, dass das Technische ist auch entscheidend. Nach meiner Zeit, die ich da jetzt auch vor einigen Jahren hatte, muss ich sagen, hat der Kopf eine ganz andere Rolle. Ich glaube, das Technische und Keglerische ist gar nicht so wichtig. Weil, was hilft dir die beste Technik, wenn du es im Kopf nicht umsetzen kannst? Und in diesem Jahr habe ich eigentlich immer getroffen. Und das war egal, welches Material, sondern ich war von mir überzeugt. Und ich konnte halt auch letztendlich mein Körpergefühl auf die Bahn bringen, auch in Drucksituationen. Und wenn du natürlich so eine Selbstsicherheit hast und so eine Stärke in dir hast und du nicht an dir zweifelst, dann fällt dir vieles leichter. Und wenn dann dein Umfeld noch stimmt, dann kann dir eigentlich nichts passieren.
Dir ist dann was passiert. Du bist als bester deutscher Spieler und ich spreche jetzt von mir. Ich war ja damals auch bei Novigrad dabei, Weltmeisterschaft. Also viele dachten, sagen wir es mal so, und haben wahrscheinlich auch erwartet, dass du dort mindestens um die Medaillen mitspielst im Einzel. Und dann kommt die Quali. Wir hatten es vorhin, die Bahn ist wahrscheinlich vielleicht ein Faktor gewesen. Wie denkst du heute über Novigrad?
Ja, natürlich, Novigrad, ich kann mich nicht freuen, wenn ich an Novigrad denke. Es war sicherlich ein kritischer Punkt in meiner Karriere. Wir sind da hingefahren und ich habe ja eigentlich kein einzig schlechtes Spiel gehabt in der Saison oder war eigentlich immer auf extrem hohem Niveau, auch in schwierigen Spielen habe ich getroffen. Und dann fährst du dorthin und es wird dir plötzlich so eine Mitfavoritenrolle von allen an die Seite gelegt, wo ich dann immer noch gedacht habe, also damals, ich habe persönlich gedacht, klar, du spielst eine Riesensaison, aber jetzt wirst du auf ein Level mit Wilmos Cervaco und Tamás Kiss und wie auch immer gehypt und die haben das alles schon mehrfach durchlebt und klar habe ich eine gute Saison. Aber das rechtfertigt nicht, dass du gleich hinfährst, um die Medaillen mitspielst. Und ich habe das schon sehr demütig wahrgenommen. Aber natürlich bist du so voll mit Selbstvertrauen und fährst zur WM und du willst auch was erreichen. Aber mein Ziel war da eigentlich, ich sag mal, nicht zwangsläufig hinzufahren und eine Medaille zu holen, sondern ich wollte einfach eine gute WM spielen. Und dann fährst du dorthin. Und jeder von deinen Kollegen, also gerade im Verein oder so, denkt, ja gut, der macht schon sein Ding, weil du ja immer getroffen hattest. Und ja, dann, ich weiß es noch wie heute, dann kommt diese Quali und da ging es, man hat es immer so im Vorlauf ein bisschen gehypt, du brauchst 6,40 und dann kommst du in das K.O.-System. Mir war aber von Anfang an klar, ich habe erst eine Chance, wenn ich ins K.O.-System komme. Mein großes Problem war immer dieses Quali-Thema, weil sobald du eine Zahl, ich sage mal, an die Hand gegeben wirst und ja, jetzt spiel mal 6,40, dann wird schon reichen und im 1 gegen 1 fällt es mir dann leichter. Und was mir dann blöderweise passiert ist in Novigrad war, dass ich nicht gut ins Spiel gekommen bin. Ich glaube, das war so ein Moment, ich weiß nicht, ob das Druckempfinden war, ich krieg's nicht mehr ganz zusammen. Ich glaube nicht mal, dass es das Druckempfinden war, aber ich bin nicht gut ins Spiel gekommen. Und man hat davor im Vorlauf immer gesagt, du brauchst 6,40. Dann habe ich die ersten Bahn 150 gespielt. Und zum ersten Mal hatte ich nicht den Gedanke auf der Bahn, 6,40 mache ich schon noch, sondern, oh je, ich brauche noch 490. Und ganz, ganz komisch oder ganz anderer Ansatz, ob du sagst, okay, die 6,40, ich brauche nur noch 490 oder ich brauche immer noch 490. Und das hat mich damals kaputt gemacht, weil dann auf der zweiten Bahn bin ich auch nicht gleich reingekommen und dann wird der Weg auf 6,40 extrem weit. Und jeder Wurf, wo dir nicht läuft, steigert natürlich den Druck. Und an dem bin ich damals zerbrochen, weil ich dann irgendwann gemerkt habe, jetzt fährst du dorthin, jeder erwartet von dir 6,60, 6,70 oder jeder ging davon aus, auch von meinem näheren Umfeld, das machst du locker mit der Quali. Ja, und plötzlich machst du es halt nicht und ja, bin damals dann Vorletzter geworden, mit deutlich unter 600. Und das war das einzige und das erste Spiel in der Saison, wo schlecht war. Aber halt zu einem wichtigsten Zeitpunkt.
Man muss, glaube ich, auch dazu sagen, dass es nicht nur dir so ging, dass das, glaube ich, auch von der deutschen Nationalmannschaft eine recht erfolglose Weltmeisterschaft war.
Wobei ich der Einzige war damals, der nicht, bei den Herren zumindest weiß ich es, nicht in die...
Natürlich.
Also Quali. Die Quali hat jeder genau. Überstanden, ja.
Ja, aber... ja, okay, Einzelbäume ist immer was anderes als Mannschaft, aber ich glaube, dass man da auch Erwartungen hatte, dass es durchaus besser läuft.
Ja, ich bin ehrlich, ich habe dann oft, wenn ich an diese WM denke, ich kann dir gar nicht mehr sagen, wie gut oder wie schlecht wir Deutschen dort noch waren. Weil dieser Moment, wenn du dann einmal dein persönliches Ziel nicht erreicht hast, das hat mir so die Füße weggezogen, dass ich da eigentlich in dieser ganzen Woche, ich war fertig. Also das hat mich richtig zerstört. Und dann nimmst du an so einer Woche nur noch teil und bist eigentlich dabei, aber so richtig teilnimmst du nicht mehr. Ich habe ja dann mit der Sissi Schneider, oder wir haben noch eine Medaille geholt in so einem Sprint, wo ich sage, okay, ich lege keinen Wert auf solche Sprintthemen allgemein, aber ich hätte mich damals freuen können, aber im Endeffekt, ich war einfach nur froh, als wir wieder im Auto saßen und wir konnten heimfahren, weil ich habe mich einfach in Grund und Boden geschämt für meine Leistung, die ich auf der WM gebracht habe, weil, naja, man muss immer denken, das sind dann 6 Leute von Deutschland, die dorthin fahren. Und jeder würde dort gern hinfahren und die Chance kriegen. Jetzt fährst du dorthin und ja, machst eigentlich das schlechtmöglichste Ergebnis. Und das hat mich schon sehr, sehr belastet und das hat mich auch eine Zeit lang wirklich mitgenommen. Also so ganz an einem vorbeigeht sowas nicht.
Jetzt sind wir im Jahr 2016 und wir müssen ein bisschen auf die Zeit gucken. das war dann das Jahr, wo du dein schlechtestes Spiel beim Highlight gemacht hast. 2016 die Weltmeisterschaft in Novi Grad. Und dann gab es noch eine Saison, bevor du dann nach Zerbst gegangen bist. Ein Schritt, der für viele logisch war, fand ich, weil du auch zu den Besten Deutschlands gehört hast und die spielen nun mal in Zerbst. Eine Frage zu dem davor, wie lange hast du gebraucht, bis du dich entschieden hast, du machst es? Wie lange hat es bei dir gedauert?
Dass ich nach Zerbst wechsle? Genau. Ja, ich glaube, jeder Kegler, der auf diesem Niveau irgendwann mal agiert, der möchte, der ist gierig nach Titeln, der ist gierig, mit den Besten sich zu messen, sich regelmäßig auch international wie national quasi ja, zu auch selber zu steigern. Für mich war das damals keine große Entscheidung. Ja, du bist familiär da in dem jungen Alter noch nicht so gebunden, da fällt es dir dann auch ein bisschen leichter. Und als der Timo dann damals gefragt hat, ob ich mir nicht vorstellen könnte, war das auch für mich genau der Schritt, wo ich sage, okay, ja, jetzt bist du von einem kleinen Verein aus Schwäbisch Gmünd gekommen, über Schwarzberg gekommen, über die zweite Liga und jetzt bist du beim Serienmeister. Und das war eigentlich keine Frage. Zu damaliger Zeit war ich hatte nur ein kleines Problem, würde ich nicht sagen, sondern ein schönes Problem. Der Hans Karl von Staffelstein hat damals auch parallel eine ganz gute Mannschaft gehabt und er wollte damals auch, dass ich komme. Das war so ein bisschen kurzzeitig so ein bisschen das Problem, welcher Weg ist der richtige. Aber ja, ich glaube, in diesem Zeitpunkt hat der Weg über Zerbst nicht dran vorbeigeführt und ich habe da auch Lust drauf gehabt und ich konnte es auch darstellen und daher habe ich es auch gerne getan.
Und es lief ja dann auch erstmal gut. Also du hast auch da die Herausforderung gemeistert, hast Bahnrekord in Zerbst gespielt, auch da 700 gespielt. Wann hat sich das angekündigt, was dann 3 Jahre später im Sommer passiert ist?
Ja, man vergisst es, aber ich hab mir da auch meine Gedanken mal lange danach gemacht und gesagt, ursprünglich bin ich immer vorausgegangen, Zerbst war alles, ich war in Zerbst nicht gut und das war auch so in aller Munde immer. Ich habe sogar 1,5 Jahre in Zerbst richtig, richtig gut gespielt. Das heißt, wie du sagst, Bahnrekord und ich war auch in der Stamm. Es hat alles wunderbar funktioniert und es gab auch keinen Grund irgendwo zu sagen, okay, ich komme mal in eine schlechte Phase, weil es lief. Und prägend, ich weiß nicht, ob es der Auslöser war, aber prägend war dann ein Champions League Final Four. Es war in Podbresova damals. Und da habe ich dann mich warm gespielt, da war auch der Olli Scholler hinter mir gesessen. Ich weiß nicht, ob es ich glaube, das war das Halbfinale. Und habe mich dann warm gespielt mit 10,85. Also, die Technik war, glaube ich, so gut wie noch nie. Also, ich kann mich heute noch an die 10-Wurf erinnern. Das war ein Gefühl, wo ich gedacht habe: Okay, heute könnte es hochgehen. Und die Uhr wird auf Null gestellt. Und es ist irgendwas in mir passiert. Also, ich hatte plötzlich Druck. Und das ging dann so weit, dass ich mich einfach irgendwie komisch gefühlt habe. Und bin dann angelaufen, den ersten Wurf. Und plötzlich war der Wurf nicht, ich konnte die Kugel nicht vorm Fuß ablegen, sondern ich habe sie 2 Meter hinter meinem Fuß in den Boden reingerammt. So ein Erlebnis, das ist mir noch nie passiert. Und dann hat es dann auch ein paar Wurf gedauert. Ich glaube, ich weiß nicht, ob ich die erste Bahn noch beendet habe. Jedenfalls war es vogelwild. Weil ich habe meinen Wurf nicht mehr vor den Fuß gekriegt. Also es war so, wie wenn einer mich in Leinen oder gefesselt hätte und sagt, du kegelst jetzt hier nicht mehr. Und das war so der erste Knackpunkt, wo ich dann zum ersten Mal so ein Gefühl hatte, okay, ich komme irgendwie, irgendwas funktioniert nicht. Wahrscheinlich komme ich mit dem Druck nicht klar. Und klar, so ein Champions League Final Four fordert natürlich schon was. Bisher hat es immer funktioniert, aber warum klappt es jetzt nicht mehr? Und das war so der erste Einschlag. Hab dann in der Folge danach dann schon auch in Zerbst immer wieder gute Spiele gehabt. Aber tatsächlich war dann auffällig, dass ich manchmal 3 Bahnen gut war und in die letzte Bahn habe ich dann 120 gespielt. Und das ist mir regelmäßig passiert. Und das setzt natürlich einen immer mehr unter Druck und man merkt, und ich habe dann gespürt, irgendwas stimmt mit mir nicht oder irgendwas stimmt in meiner Einstellung nicht oder irgendwas stimmt mit dem Umgang mit dem Druck nicht. Und das war so der Anfang vom Untergang, wo ich sage, ich spreche schon bewusst von dem Untergang, weil das war eine Situation, die dann gefolgt ist, die man niemand wünscht. Und die kann man sich nicht mal seinem schlimmsten Feind nicht wünschen, was ich da erlebt habe, weil das geht dann einfach übers Keglerische hinaus und das war wirklich verrückt.
Was war das, was da passiert ist?
Ja, grob gesagt kann man sagen, ich konnte den Sport, den ich seit meiner Geburt quasi, also seit ich es kenne, den ich so geliebt habe oder den ich immer noch liebe, den ich immer gerne gemacht habe, plötzlich konnte ich den nicht mehr ausführen. Und nicht mehr ausführen heißt, ich bin auf der Bahn gestanden und es hat mich gehemmt. Ich konnte nicht mehr anlaufen. Ich habe hyperventiliert. Mir ist schlecht geworden auf der Bahn. Also da gab es einen ganz prägenden Moment. Das war dann so dieses endgültige K.O. Das war ein Vorbereitungsspiel mit Zerbst für die neue Saison. Man muss sagen, Vorbereitungsspiel. Das war in Bayreuth. Und wie man erkennt, im Vorbereitungsspiel, das ist recht harmlos. Eigentlich hat man keinen Druck. Und ich stehe auf der Bahn und spiele mich warm, alles gut. Und plötzlich geht die Uhr wieder auf Null. Und es geht los und es schießt in mir Adrenalin ein, es schießt Angst ein, es schießt Panik ein. Das ist mir immer wieder passiert, wenn die Uhr quasi auf Null gestellt hat. Und ist ein Vorbereitungsspiel. Und ja, ich habe damals dann sage und schreibe 540 mit 15, 16 Fehler gespielt. Wo ich dann dachte, okay, ich habe damals im Vorbereitungsspiel gefleht, dass sie mich bitte aufhören lassen. Und man konnte gar nicht, also ich konnte auch das gar nicht greifen, was da in mir passiert ist. Fakt war, das hat mir überhaupt nicht gut getan. Und ich hatte ein Riesenproblem. Und damals ist dann mir auch bewusst geworden, ich habe ein Riesenproblem mit mir selber. In Form, dass ich mit dem Druck, Stress nicht umgehen kann und das mir jetzt auch körperlich geht. Also ich habe mich vielleicht auch reingesteigert, aber man muss schon sagen, man kann von dem keglerischen Burnout vielleicht sprechen. Woraus das dann kam, weiß ich nicht, aber mir ist regelmäßig auf der Bahn so übel geworden. Ich habe Schwindelanfälle gehabt. Ich konnte schlicht und einfach nicht mehr. Und ich habe dann auch irgendwann mal bei einem Arzt vorgesprochen, weil mich das dann auch interessiert hat, weil ich schon ein akribischer Mensch bin. Und der gesagt, ich muss die Reißleine ziehen, weil das funktioniert nicht, weil der Druck, wenn du hyperventilierst und dir wird schlecht, dann ist der Druck oder irgendwas ist ganz komisch. Und dann eine Woche später nach dem Spiel in Bayreuth sind wir nach Zerbst zu einer Vorbereitung gefahren. Ich habe in der Vorbereitung in Zerbst keinen einzigen Wurf gespielt. Ich habe den Timo zur Seite genommen und habe zum Timo gesagt, Timo, für mich endet hier der Weg. Es tut mir leid, das ist für einen Verein das Schlimmste, was ich machen kann, weil du keine Alternative hast. Aber ich kann nicht mehr. Es ist gesundheitlich ein Riesenproblem. Bevor ich da auf der Bahn umkippe oder sonst was, ich muss erstmal mit mir selber klarkommen. Und habe dann damals für mich entschlossen, es ist Feierabend und ich komme auch definitiv nicht zurück, weil dieses Erlebnis damals, dieses innerliche Gefühl und das, was ich da in den paar Spielen erlebt habe, war so schlimm, dass ich sagen muss, okay, irgendwann habe ich es auch ins Privatleben übernommen und dann hat meine Frau gesagt, du bist nicht mehr der Mensch, der du bist. Klar, weil du natürlich deine Leidenschaft nicht mehr ausüben kannst, dann projektierst du das immer ins Privatleben. Und habe damals dann gesagt, Feierabend, hier endet jetzt mein Weg und musste auch einfach mich selber in Schutz nehmen.
Es ist immer für alle Beteiligten, glaube ich, eine Herausforderung. Wie hat das Zerbster-Umfeld darauf reagiert?
Ja, ich meine, das, was ich da gemacht habe, ist sicherlich nicht die feine englische Art. Du musst dir vorstellen, ein Club, der wie Zerbst andere Ziele verfolgt, der hat eine Kaderplanung und die ist zu dem Zeitpunkt abgeschlossen. Und plötzlich komm ich um die Ecke und sage, ich bin hier fertig. Das hat den Verein richtig unter Stress gesetzt. Das hat wahrscheinlich auch ein Timo damals extrem unter Stress gesetzt. Es tut mir auch heute noch leid. Aber es war im Nachhinein gesehen, ich würde es wieder tun, weil es war der richtige Schritt. Und ich hätte dem Verein in dieser Saison definitiv keinen Mehrwert gebracht, weil ich hätte kein einziges Spiel gemacht. Und wann hätte er mich denn einsetzen sollen? Man muss sagen, okay, ich kam von dem Niveau 650, 660. Ich habe dann auch teilweise Einheiten im Training gehabt, die waren, also wenn ich da mal Leistung gespielt habe, man muss sagen, die waren um die 520. Und in Standardfällen, ich habe so Standardfälle gehabt, so zwischen 10 und 15 Fehler waren normal. Das heißt, ich war so weit weg von der Welt, dass ich eigentlich gar nicht greifen konnte, was das Problem ist. Aber für Zerbst hätte es keinen Mehrwert gebracht. Gott sei Dank hat er das dann damals mit dem Daniel Obelin ja noch gelöst. Das Problem, das hat mir auch ein bisschen geholfen, dass ich das leichter verarbeiten konnte. Aber es war sicherlich für Zerbst eine schreckliche Situation.
Daniel Obelin konnte damals aufgrund der DCU auch unter der Saison wechseln, weil er eben kein 120-Wurf-Spiel gemacht hat.
Genau.
Und keiner mannschaftsgemeldet war. Du, wie war die Heimfahrt aus Zerbst, nachdem du die Reißleine gezogen hast?
Ja, es gibt, glaube ich, wenig Unangenehmeres. Also ich meine, die ganzen Heimfahrten auch schon in dem halben Jahr davor. Also muss sagen, das war damals die Reißleine, aber ich habe ja ein halbes Jahr davor oder in der vorherigen Saison gegen Ende schon gar nicht mehr gespielt oder kein Spiel gemacht. Und wenn ich gespielt habe, war es unter aller Sau. Da fährt man natürlich heim und man hat eine völlige Leere. Also dieses Spiel in Bayreuth, die Heimfahrt, die war so schlimm. Aber das Spiel dann von Zerbst, das war nach der Vorbereitung. Klar, ich muss mich erstmal, man wird dann konfrontiert von der Mannschaft. Man sitzt im gleichen Bus, man fährt heim. Und jeder ist erstmal sprachlos oder ist gehemmt. Vielleicht war auch der eine oder andere froh, ich weiß es nicht. Aber es war völlige Leere und jeder hatte erstmal, ich glaube, ich habe da vielleicht diese Vorbereitung kaputt gemacht. Aber meine Zerbster waren danach erfolgreich. Das heißt, die haben das auch ohne mich ganz gut gelöst. Aber irgendwo muss ich dann auch sagen, es war erleichternd. Mir wurde dann eines genommen, das heißt, die Verpflichtung zu treffen. Und es war nicht mehr schön, wenn du Woche für Woche was machst und du weißt, also ich war froh, wenn der Timo mich nicht aufgestellt hat. Also ich habe mir dann manchmal schon abends, also auch in dem halben Jahr davor schon überlegt, was ist, wenn ich jetzt nach Zerbst fahre und der stellt mich auf? Und habe mir da schon Lösungen zurechtgelegt, wie ich aus der Situation komme. Also das heißt, ich war mental schon gar nicht mehr in der Lage, überhaupt zu kegeln. Und das ging dann so weit, dass ich mir schon überlegt habe, ob ich meine Kegelschuhe absichtlich vergessen soll, dass ich gar nicht mehr in diese Not komme zu spielen. Und ja, kann man nicht beschreiben. Ich war in der Situation dann irgendwann gefangen. Und ich war dann aber irgendwo froh, wo das Thema beendet war.
Wie ging es dann für dich weiter?
Ja, ich habe für mich beschlossen, mich sieht keine Kegelbahn mehr. Ich wollte das Kapitel einfach hinter mir lassen. Ich habe gesagt, okay, ich habe von heute auf morgen das Training eingestellt, ich habe meine Kegelschuhe zu Hause genommen und habe sie für Gartenarbeit verwendet. Für mich war klar, das Thema ist durch. Weil ich hatte Angst davor, auf der Kegelbahn zu stehen. Ich hatte auch im Training dann, hatte ich auch teilweise Angst. Und habe gesagt, okay, nee, das Kapitel ist beendet. Ich hatte viele tolle Jahre, aber irgendwas, ich kann wohl nicht mehr damit umgehen. Und habe dann, glaube ich, auch ein Jahr, war ich gar nicht mehr auf der Bühne zu sehen und habe auch knapp ein Jahr gar nicht trainiert. Und irgendwann kam dann der Punkt, also ich hätte von selbst, wenn ich von alleine hätte wieder anfangen sollen, das hätte ich nicht gemacht. Also ich habe irgendjemand gebraucht, der mich ja mal wieder in die Richtung gebracht hätte, und wäre damals nicht Oliver Scholler auf mich zugekommen, ich glaube, ich würde heute nicht kegeln. Also ich habe mich damit ganz gut arrangiert gehabt. Ich war ganz glücklich, habe dann auch neue Hobbys entdeckt, und meine Familie hat es mir auch gedankt. Nur Olli Scholler hat dann mit mir irgendwann das Gespräch gesucht und hat gesagt, Fabi, was ist eigentlich los mit dir? Und er beobachtet mich schon seit Längerem und ich komme ja gar nicht mehr so in die Spur. Und habe ich zu ihm damals in ablehnender Haltung gesagt, Olli, es ist ehrenswert und ich mag dich und du bist ein guter Mensch, aber für mich ist das Thema gegessen. Ich habe die Kraft nicht, mich zurückzukämpfen, und das ist so ein schreckliches Gefühl. Und habe dann dem Olli auch der Olli ist ja Mentalcoach und macht es sensationell gut. Und er hat dann auch gesagt, komm, lass es uns gemeinsam probieren, und wir arbeiten gemeinsam. Und am Anfang habe ich nur gedacht, Olli, lass gut sein. Ich habe ihn abgelehnt, weil ich mich nicht der Situation aussetzen wollte. Ich hatte auch nicht die Kraft. Und der Olli war aber hartnäckig. Und dann dachte ich mir, warum ist er so hartnäckig? Das gibt's doch nicht. Lass mir meine Ruhe. Und dann hat er mir irgendwann nochmals telefoniert. Und habe ich gesagt, Olli, gib mir ein paar Tage. Ich muss mir da Gedanken dazu machen, ob ich das will. Ob ich auch die Kraft habe, da nochmals reinzugehen. Weil das ist schon eine harte Kost. Und ja, dann kam er und irgendwann habe ich gesagt, okay, ich will es nochmal wissen. Und warum wollte ich es nochmal wissen? Weil das mich trotzdem immer wieder begleitet hat in meinem Alltag. Mich hat das belastet, nicht zu wissen, warum ich in dieser Spirale bin und warum ist mir das passiert. Und ich wollte für mich einen versöhnlichen Abschluss meiner Karriere. Also ich wollte nochmals ein gutes Spiel machen. Und ein gutes Spiel heißt, ich will 120 Wurf auf einem ordentlichen Niveau beenden. Und das hat mich nicht in Ruhe gelassen, weil wenn ich das hart genommen mit in mein Grab genommen hätte, das wäre was gewesen, das ich wäre mit mir nicht im innerlichen Frieden gewesen. Und dann hat die Arbeit mit Olli angefangen. Und im Nachhinein gesehen hat dann eigentlich die wertvollste Zeit in meinem Leben, die wertvollste Zeit in meiner Karriere und vor allem jetzt im Nachhinein die schönste Zeit in meiner Laufbahn begonnen, weil es die härteste Zeit war, und man kann sich nicht vorstellen, dass kleine Erfolge manchmal das Größte sind. Da ist jeder WM-Titel ist da völlig zweitrangig. Also wenn ich sage, was ist mein größter Erfolg? Mein größter Erfolg ist, dass ich heute wieder Bundesliga kegeln kann oder darf. Und das ist etwas, wo ich sage, okay, das nimmt mir keiner mehr. Und da muss ich einfach sagen, Olli hat da den Meilenstein für mich gesetzt, und das, was er geleistet hat, das ist einfach für mich persönlich das absolute Highlight gewesen. Auch seine Trainingsmethoden waren anfänglich für mich nicht greifbar. Und im Nachhinein muss ich sagen, es hat meinen Alltag verändert. Es hat meinen beruflichen Alltag verändert, es hat mein Leben zu Hause verändert. Vor allem, es hat mich keglerisch auch verändert.
Was habt ihr denn gemacht?
Ja, wir haben erstmal Ursachen betrieben und wir haben viel miteinander gesprochen. Also ich glaube, wenn ich jetzt heute in meinen Schrank zu Hause schaue, dann habe ich da 3, 4, 5 DIN A4-Ordner stehen mit Ausarbeitungen, schriftlichen Zusammenarbeitungen, die ich ausgearbeitet habe. Ich musste erstmal mein Problem irgendwo auf Papier bringen. Und vor allem, ich sage mal, blöd gesagt, man muss die Hosen runterlassen, man muss ehrlich zu sich selbst sein. Und das habe ich gelernt, irgendwann sagen, okay, naja, wenn ich ein Problem habe, dann spreche ich es an. Und deswegen, ich kann auch über alles in der Zwischenzeit offen reden und wenn ich schlecht bin oder wenn es mir nicht gut geht, dann sage ich das jemand, dann rede ich drüber und ich rede ganz offen drüber, weil viele Dinge habe ich damals in mich reingefressen, viele Dinge habe ich damals einfach auch verschwiegen und ich bin nicht selber mit mir ehrlich umgegangen und wir haben dann aufgeräumt, was war die Ursache, welche Punkte können denn entscheidend gewesen sein. Wir haben dann auch, ich sag mal, Tests gemacht, was meine Pulssteuerung angeht. Wir haben gesagt, okay, Fabi, schau dir mal an auf Kegelbahn, wann passiert es, dass dein Puls in eine Region kommt, wo nicht gut für dich ist. Was sind Triggerpunkte? Was ist in deinem privaten Umfeld vielleicht das Problem? Was waren die Auslöser? Also wir haben mein komplettes Leben umgekrempelt. Und anfänglich habe ich ja gesagt, ich habe das nicht ernst genommen. Und irgendwann habe ich diese Rolle gelebt und ich lebe sie heute noch. Und ich habe mein Umfeld so geschaffen und durchleuchtet, dass ich heute genau weiß, okay, ich kann die Ursache schon nachvollziehen. Und ich glaube, das ist so ein Mehrwert gewesen, wo ich sage, okay, vielleicht abrundend zu sagen, okay, ich habe damals auf meiner Zielliste, wir haben uns dann auf ein Ziel committed. Der Olli sagt, was ist ein Ziel, was du erreichen möchtest? Wo möchtest du hin? Und das oberste Ziel war, ich möchte 120 Wurf durchkegeln ohne Angst. Und das ist crazy, weil ich sage, mir ging es nicht darum, ob ich 440 spiele, ob ich 680 spiele, sondern mir ging es einfach nur, ich will wieder den Sport, den ich mag, ohne Angst machen und ich möchte samstags oder auch donnerstags oder dienstags ins Training fahren und ich möchte Spaß dabei haben. Und das hatte ich nicht mehr und daran gilt es halt dann anzugreifen und das wieder zu schaffen.
Wie lang war dieser Prozess?
Also dieser Prozess hat 3 Jahre mit Sicherheit gedauert. Und wir sind ja immer noch mittendrin. Also klar, wir reden jetzt auf anderem Niveau. Aber bis ich überhaupt mal wieder so weit fähig war zu kegeln, also ich habe dann zwar gekegelt, ich habe dann ja auch in Staffelstall in Lohnsee noch kurz mal mich versucht, aber bis ich eigentlich wieder kegeln konnte, das hat sicherlich 2 Jahre gedauert. Und auch da muss man sagen, hat mir halt das Umfeld Schwarzberg dann wieder genau das gegeben, was ich gebraucht habe.
Dieses Kapitel Staffelstein, es ist nicht die Zeit, jetzt darüber zu sprechen, aber das war im Vorfeld auch sowas, was einem gar nicht bewusst war, weil es während Corona war. Deswegen gab es, glaube ich, auch gar nicht so viele Optionen, dass du dort spielst. Gab es in dem Prozess, in diesen 3 Jahren, auch mal den Punkt, wo du gedacht hast, das schaffe ich nicht, dieses Ziel zu erreichen?
Ich glaube, das gab es täglich. Man muss sich das ja so vorstellen, man lässt sich auf eine Reise ein, indem man sich selber irgendwo hinterfragt und indem man sein Umfeld hinterfragt, seine Prozesse hinterfragt. Und man weiß aber ganz genau, das geht nicht von heute auf morgens, weil irgendwann muss ich auf die Kegelbahn und irgendwann muss ich Wettkämpfe bestreiten. Und dem ist man sich vorneweg bewusst und man weiß auch genau, was passiert, wenn man auf die Kegelbahn geht. Weil man muss dieses Problem durchleben, man muss eine Lösung finden für das Problem, man muss das auch testen. Also wir haben tausende von Tests durchgeführt, wie kriege ich mich im Wettkampf auf dieses Level, dass ich meine emotionale Lage steuern kann. Das war dann immer, wir haben immer mit immer Dinge entwickelt. Wir haben von Montag bis Donnerstag, dann habe ich mir Dinge überlegt und Olli, dann, wie können wir das steuern? Und ich habe Samstag probiert. Und die ersten Spiele in Schwarzberg, die, oder auch so in Staffelstein, ich wurde permanent ausgewechselt. Das war, ich stehe 10 Minuten auf der Bahn und ausgewechselt. Ich stehe 10 Minuten auf der Bahn, ich werde ausgewechselt. Das war immer ein Prozess, wo ich sage, naja, das tut richtig weh. Und da gehst du von der Bahn runter und denkst, ich krieg's nicht mehr hin. Es klappt nicht. Aber man muss sich dann an kleine Dinge festhalten und man muss unheimlich stark sein. Man muss das wollen. Man hat gesagt, und ich greife das an, ich packe das. Und irgendwann hat mich der Ehrgeiz so gepackt, dass ich sage, okay, ich arbeite mich da raus. Und man muss auch sagen, im Umfeld, also im persönlichen Umfeld, im keglerischen Umfeld, wenn du triffst, hast du Freunde. Wenn du nicht mehr triffst, hast du ganz viele Freunde im Umfeld nicht mehr, weil dich da irgendwo jeder denkt, okay, der trifft nichts mehr, ich halte mich mal von dir fern. Und das macht das Ganze zusätzlich noch unangenehm. Und da habe ich natürlich mir dann schon die Leute gesucht, die mir helfen, und habe dann auch hier in Schwarzberg gewisses Umfeld gefunden, die mir auch die Möglichkeit gegeben haben, auch in Wettkämpfen gewisse Dinge zu probieren. Und irgendwann hat der Prozess natürlich mal angefangen, wo ich sage, okay, die eine oder andere Methode hat dann funktioniert. Ich habe dann vielleicht auch mal, ich sage mal, blöd gesagt, ich habe 30 Wurf durchgespielt und habe nur 2 Fehler gehabt. Oder ich habe mal 30 Wurf durchgespielt und da stehen mal 160. Oder ich habe keine Druckempfinden gehabt. Also ich hatte kleine Erfolgserlebnisse. Und ich habe auch privat dann, oder auch nicht nur privat, sondern ich habe auch ein Umfeld geschaffen, das mir wichtig war, weil ich wusste, mit Olli, wir haben was erarbeitet, wo ich sage, okay, dieses Umfeld ist mir wichtig. Und dieses Umfeld war in gewissen Situationen mir nicht mehr gegeben. Und vielleicht ein Satz dazu, was heißt, dieses Umfeld ist nicht gegeben. Wie kann ich mich aus einem Tief lösen? Ich kann mich nur lösen, wenn ich auch das Problem erkenne, was dagegen mache und auch kegeln kann. Jetzt habe ich in Zerbst natürlich die Besonderheit gehabt, das muss man im Nachhinein auch sagen, ich bin schlecht in Form, aber ich habe ja nicht mehr gekegelt, weil ich nicht mehr gut genug war. Wenn man das sagt, ja, wie will ich mich denn aus so einer Situation lösen? Und wir haben da viel durchleuchtet und es sind auch viele Tränen geflossen, es hat immer wieder aufs neue Weh getan, dass ich Samstag nach dem Wettkampf ins Auto gesessen bin, heimgefahren bin, warum tue ich mir das überhaupt an? Mit welcher Begründung macht ein Mensch das, dass er sich permanent dieser Situation aussetzt? Und da muss ich aber sagen, das war schlicht und einfach nur der Wille, dass ich mit mir selber wieder im Reinen bin. Und das hat solche Kräfte gelöst in mir, dass ich gesagt habe, und wenn ich das mal schaffe mit den 120 Schub, ohne Angst zu kegeln, das zweite Ziel, was ganz oben stand, war, ich möchte in meiner Karriere einmal noch 700 spielen. Das war das zweite Ziel. Also kann man sehen, in welcher Geschwindigkeit wir gearbeitet haben. Und klar, das war ein Prozess zwischen 3-4 Jahren, aber ja. Und jetzt stehen wir da und ja, ich habe es damals tatsächlich irgendwann erreicht.
Herzlichen Glückwunsch auf jeden Fall, dass du es erreicht hast. Ich hatte tatsächlich vor wenigen Tagen einen Moment, ein Familienmitglied, mein Schwager hatte eine Nachricht bekommen, wonach wir dann darüber gesprochen haben, dass das, ja, dass wir schon so ein bisschen den Eindruck haben, dass es ein Männerproblem ist, über solche Sachen nicht zu sprechen, das sowas mit sich selber auszumachen. Das passt jetzt hervorragend ausgeführt, dass man darüber sprechen muss, dass du mit dir selber im Reinen sein musstest, um das wieder zu erreichen. Würdest du das auch sagen, dass das so ein Problem ist? Jetzt nicht männliches Problem, aber dass das das Problem ist, dass man eben nicht drüber spricht?
Ja, ich glaube nicht, dass das nicht nur ein männliches Problem ist, sondern ich glaube, dass, klar, Männer neigen vielleicht schon dazu, auch nicht über alles zu reden, weil sie die Stärke nach außen darstellen wollen. Aber ich glaube, dass das nicht nur im Kegelsport, sondern ein weltweites Problem ist, dass man unangenehme Situationen auf die Seite schiebt oder unter den Tisch kehrt. Gerade im sportlichen Bereich muss man sagen, okay, das tut schon weh und man man geht dem halt gerne aus dem Weg. Ich habe gelernt, wenn ich dem nicht aus dem Weg gehe, sondern wenn ich das ganz offen thematisiere, kriege ich von meinem Umfeld oder von allen, die beteiligt sind, irgendwann kriege ich da auch ein positives Feedback, weil jeder irgendwann auch weiß, okay, wie geht's dir? Wie steht's um dich? Was belastet denn dich eigentlich? Und ich habe irgendwann angefangen, obwohl das dann auch gar nicht mehr gut ankam bei anderen, ich habe einfach das gesagt, was ich denke, und ich habe da ganz offen thematisiert, und du hast dann 8 von 10 Leute, die gucken dich komisch an. Aber es war mir dann, es geht dir dann besser. Und irgendwann, jetzt auch in meinem Prozess, wo ich dann merke, okay, du durchlebst das Ganze, du redest offen, dann kriegst du irgendwann auch dieses offene Gespräch zurück. Und heute erlebe ich es immer wieder, also mich fragen die wenigsten, okay, sagen, hey, tolle Leistung und toll, was du da hast, sondern die erste Frage, die mir gestellt ist, wie hast du das geschafft, mich wieder zurückzukämpfen? Und ich rede viel lieber darüber, weil ich jetzt auch was zu berichten habe, wo ich sage, okay, das war eine heftige Zeit, und das Keglerische ist da gar nicht mehr so im Vordergrund. Und ich kann es jedem nur empfehlen, sich viel mehr mit seiner Situation zu befassen, weil das kann auch privat und beruflich total weiterhelfen, und auch Strukturen zu verändern oder mit sich selber einfach, ich sage mal, dieses emotionale Level ist im Leben ganz entscheidend. Und wenn man nur gestresst ist oder emotional nicht dort ist, wo man sich wohlfühlt, dann nimmt es einem Lebensqualität. Und ich finde, ich habe so viel Lebensqualität wie noch nie, weil ich genau weiß, was ich tun muss, damit es mir gut geht.
Es gibt viele Beispiele, und es gibt mit Sicherheit auch in unserem Kegelsport Beispiele, nicht nur in der Bayernliga, in der Bundesliga. Also das ist ja unabhängig, jeder hat mal diese Situation, und auch hier nochmal der Hinweis, glaube ich, drüber reden mindestens, das hilft. Nicht alleine sich damit auseinandersetzen, das kann viel kaputt machen. Es gibt auch zwei prominente Beispiele, mit denen ich mich im Vorfeld noch beschäftigt habe. Sven Hannawald ist ja so ein Kandidat gewesen, der auch am Sport zerbrochen ist, der auch seine Diagnose öffentlich gemacht hat, lange in der Klinik war. Jetzt ist es nichts, was man mit dir vergleichen kann, aber auch so ein Prozess, der durchgemacht ist, der am Sport an den vier Siegen der Vier-Schanzentournee zerbrochen ist, der auch in Interviews gesagt hat, dass er dann eben ja nicht mehr rausgekommen ist, dass er dann zu viel im Sport unterwegs war. Und Max Eberl, da habe ich nämlich ein schönes Zitat gefunden, und da wollte ich dich mal fragen, passt, glaube ich, dass das auch so angedeutet, gesagt, jeder Mensch macht eine Reise und kommt irgendwann bei sich an, wenn er sich bewegt. Kannst du das bestätigen, dass du bei dir angekommen bist?
Ja, definitiv. Also ja, die Reise hat man erlebt, und ich kann es jetzt momentan natürlich gut sagen, dass ich die schwere Reise schon hinter mir habe, vielleicht in der Weise. Aber ja, ich kann diese Aussage nur bestätigen.
Ist das den Fabian Seitz, den wir jetzt auf der Kegelbahn sehen, der beste Fabian Seitz, die beste Version deiner selbst?
Ja, wenn man es jetzt mal unabhängig von der Zahl sieht, muss ich sagen, das ist auf jeden Fall der Fabian Seitz, der den Sport am meisten genießt. Und früher habe ich Erfolge oder Kegelspiele gar nicht so genießen können, wenn man nur auf Erfolg getrimmt war und eigentlich nur versucht hat, das Maximale an Leistung rauszumachen und jeden Erfolg mitzunehmen und die wesentlichen Punkte eigentlich gar nicht mehr so wahrgenommen hat. Und jetzt ist es umgekehrt. Jetzt, ich genieße jedes gute Spiel, ich freue mich auf jeden Wettkampf, und manchmal ist auch die Zahl gar nicht mehr so wichtig, weil ich einfach sage, okay, ich hatte auch einfach vielleicht nur einen schönen Tag, ich habe viele Menschen gesehen, die ich gerne mag, und deshalb würde ich schon sagen, es ist auf jeden Fall der ausgeglichenste Fabian Seitz und vielleicht auch tatsächlich keglerisch momentan der Beste.
Ich habe jetzt überlegt, das ist ein schöner Schlusspunkt, aber du verlässt die große Bühne zumindest mal wieder. Spontan habe ich jetzt gedacht, der Satz, aufhören, wenn es am schönsten ist.
Ja, tatsächlich war das auch ein Gedanke, der mich begleitet hat, weil ich, Ich sag, ich habe eigentlich genau das erreicht, was ich wollte. Ich habe mich zurückgekämpft. Ich habe in der Bundesliga auch wieder eine ganz gute Rolle gespielt und ich glaube, ich habe auch, ich fühle mich wohl. Der Sport macht mir zu viel Spaß, um aufzuhören und dafür bin ich, glaube ich, auch noch ein Ticken zu jung. Ob ich jetzt auf die ganz große Bühne nochmals muss, das bezweifle ich schwer. Also ich glaube, da gibt es andere Dinge. Also ob ich jetzt noch eine WM spielen möchte oder will, ich glaube, das ist gar nicht mehr relevant. Ich habe jetzt eher für mich dann auch gedacht, okay, ich will auch vielleicht ein neues Ziel irgendwo haben. Und das hat sich jetzt mit dem privaten Umstand natürlich schon auch ein Stück weit ergeben, dass ich einfach zu dem Club jetzt auch gehe, wo ich seit knapp 15 Jahren trainiere, aber eigentlich noch nie wirklich bei ihnen gespielt habe. Und ich weiß nicht, man darf niemals nie sagen und man weiß auch nicht, wo meine Reise noch endet. Ich bin jetzt 35. Gegnerisch kann man da ja schon noch ein paar Jahre auf Top-Niveau spielen. Ich freue mich jetzt auf das, was kommt, aber mir tut es auch unheimlich weh, weil dieses Schwabsberg ist einfach eigentlich das, was mich ausgemacht hat. Aber auch die letzten Jahre haben halt einfach gezeigt, dass, und das ist genau das, dieser Schritt, der halt auch wichtig ist, dass ich anhand meinem Umfeld und den Dingen einfach die richtigen Schlüsse ziehen muss. Und wenn es privat manchmal etwas klemmt oder heißt, ich brauche mehr Zeit, dann muss ich halt an diesem Rad drehen. Und das mache ich jetzt. Und ich freue mich drauf. Ich habe Lust drauf, ein bisschen unterklassig zu spielen. Ich denke, der ein oder andere kann das vielleicht nicht verstehen, auch von meinem näheren Umfeld. Sei es meine Mama, die sich immer die Hand über den Kopf zusammenschlägt und sagt, was machst du jetzt schon wieder? Aber letztendlich habe ich daheim einen kleinen Sohn und eine Frau, die sehr dankbar sind, dass ich auch viel Zeit mit ihnen verbringe. Und ich muss nicht mehr jede Woche hier bis nach Zerbst vielleicht fahren, sondern es reicht dann vielleicht auch mal, wenn ich bis zum Nachbarort fahre.
Vielen Dank für dieses tolle Gespräch. Ich hoffe, dass ich dem Thema gerecht geworden bin und dass auch die Zuhörerinnen und Zuhörer dem folgen konnten. Unsere Familien warten daheim.
Ja, stimmt.
Wir sind jetzt schon sehr lange hier. Wir haben beide noch einen Heimweg. Wie weit ist deiner?
Was habe ich jetzt? Knapp 70 Kilometer.
Dann ist es ein bisschen weiter bei mir als bei dir. Von daher, vielen Dank für deine Zeit, Fabi, und genieß die letzten Spiele hier auf der orangenen Bahn.
Danke dir für die Zeit und hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht, Sebastian. Danke.
Danke. Das war das Gespräch, das ich gut 2 Wochen vor Veröffentlichung der Episode mit Fabian in Schwabsberg geführt habe. Und neben den beruflichen Entwicklungen bei mir in dieser Zeit hat mich das Gespräch auch noch beschäftigt. Deswegen hat es jetzt auch etwas gedauert, das zu veröffentlichen. Denn ich habe was vergessen zu fragen. Und das holen wir in einem Telefonat jetzt kurz nach. Also kurzer Nachklapp und dann ist die Episode beendet. Wir haben jetzt viel über deine Vergangenheit gesprochen und dass es eben Phasen gab, in denen du auf der Bahn nicht zurechtgekommen bist. Du hast viel mit Olli Scholler gearbeitet. Du hast gesagt, was ihr gemacht habt. Aber vielleicht kannst du nochmal jetzt zum Schluss kurz zusammenfassen, was für dich jetzt in dieser Saison anders ist auf der Bahn, was du anders machst, was dich eben dazu bringt, dass du wieder Höchstleistungen bringen kannst.
Ja, die Frage, das ist eine sehr, sehr gute Frage von dir. Abschließend kann ich das eigentlich einfach beantworten. Ich habe meinen kompletten Alltag und auch meine keglerische Denkweise verändert und das ist ganz einfach in der Hinsicht, dass ich früher tatsächlich nur auf der Bahn gearbeitet habe. Und wenn ich Probleme hatte, dann habe ich das immer versucht, technisch zu lösen. Wenn es mal nicht lief, dann habe ich da die technische Lösung gesucht und habe vielleicht dann nochmal 1-2 Mal mehr trainiert, aber immer spezifisch auf der Bahn. Und mit der Zusammenarbeit gemeinsam mit Olli war es dann irgendwann so der Punkt, oder wo ich selber gemerkt habe, naja, es ist vielleicht nicht immer die Technik das Problem, sondern es ist einfach die mentale Einstellung oder auch das Umfeld extrem entscheidend. Und Ich habe dann jetzt meinen Trainingsalltag oder auch allgemein meinen Alltag ein bisschen so fokussiert, dass ich viel mehr Zeit auch mit mir selber, also auch mit mentaler Arbeit mich beschäftige. Und je nachdem, wie viel ich gerade mal nötig habe, dann werde ich das häufiger anwenden. Aber das habe ich so in meinem Alltag integriert und ich bin in der Summe deutlich entspannter. Und ich glaube, das macht einen extremen Unterschied, dass ich mit deutlich mehr Freude an das Ganze rangehe, das gar nicht mehr alles so extrem, ich sag mal, verbissen sehe, sondern ja, viel mehr eigentlich mich auf den Tag freue und davon überzeugt bin, dass ich das kann und dass ich gut bin. Und das hilft mir halt insbesondere momentan in entscheidenden und engen Situationen, da einfach einen klaren Kopf zu bewahren und vor allem meinen Matchplan zu haben. Und den habe ich natürlich in der Woche davor schon mehrmals mir zurechtgelegt. Und ich weiß halt auf der Bahn, was auf mich zukommt und ich habe mich auf alles vorbereitet. Und das ist eigentlich der entscheidende große Unterschied, dass ich ja wesentlich entspannter bin, weil ich weiß, was auf mich zukommt und ja, dann auch entsprechend reagieren könnte oder kann.
Vielen Dank.
Neuner in Serie. Der erste Kegel-Podcast mit Sebastian Ruska.